Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
Nie mehr. Zweite Liga. Ja, was ist denn das für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag.
Hab ich doch, Alter.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ich würde es so beschreiben, als den wahrscheinlich aller wichtigsten Fußball-Podcast, weil einzigsten Fußball-Podcast auf der Welt, wie es auch im, und das ist ganz wichtig und ganz besonders, im neuen Intro heißt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der oft kopierte, selten erreichte Pillow. Hi.
Hi, wir haben es tatsächlich vollbracht. Wir haben uns natürlich intensivste Gedanken gemacht, was können wir uns alles aus dem Hut zaubern für die Jubiläumsfolge, für die 50. Folge, wichtig ist auf dem Platz, meine Damen und Herren. Und unter anderem beinhaltet das nicht nur, wie wir in der Insta-Story über die Woche angekündigt hatten, einen Gast aus unserer Zuhörerschaft quasi, sondern direkt zwei, weil wir zwei so bockstarke Bewerbungen kriegen. Also insgesamt haben wir, ich glaube, weiß ich gar nicht, 30, 40 sehr, sehr starke Bewerbung insgesamt kriegt. Also ein Totalausfall war ich keiner dabei. Was ich ein bisschen schade fand, war keine Dame, keine Frau dabei. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Aber sei es drum. Und von diesen 30, 40 sehr guten Bewerbungen war dann tatsächlich zwei überragende Bewerbungen. Und da haben wir gestern nochmal kurz die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, wie willst du daraus jetzt nochmal den einen Fachmann rausfinden? Von daher haben wir sie beide eingeladen. Und dazu neues Intro. Und Nico wird gleich den Fragebogen gestellt bekommen, um den er sich seit 50 oder 49 Folgen jetzt gedrückt hat. Dann kann er mal zeigen, was er wirklich auf dem Platz in seinem Leben geleistet hat. Aber vorweg erstmal herzlich willkommen an unsere heutigen beiden Gäste. Und zwar Ali und Kim, wie geht's euch, Männers?
Sehr, sehr gut, dankeschön. Also erstmal auch herzlichen Glückwunsch, ne? 50 Folgen.
Chapeau. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.
Und glaubt mir, das war nicht einfach.
Das war nicht einfach.
Ihr habt das Intro schon mitgekriegt, das ist ja harte Arbeit jede Woche. Und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass Pillow quasi diese 50 Folgen so im Nebensatz erwähnt hat, wir haben original hier gemeinsam in diesem Format, und das müssen wir einfach mal uns vor Augen führen, bereits seit 50 Folgen den Schmerz als Schalke- und Werder-Fan mit euch da draußen geteilt, werden das auch bestimmt noch die nächsten 150 Folgen machen, aber genau deshalb gibt's ein neues Intro, das hat original der liebe Peter, und das haben wir noch gar nicht gemacht. Moin, schön, dass du auch dabei bist.
Schön, dass ich dabei sein darf.
Gefühlt, glaube ich, seit 15 Folgen hinzukriegen, dass wir ein neues Intro machen. Der WhatsApp-Verlauf ist so, und dann kommt, jetzt haben wir es geschafft und wir haben wirklich den Schritt gemacht, den wir für dieses Format eigentlich auch nur machen konnten. Wir haben immer mal wieder Gäste. Wir haben letzte Woche mit Patrick Ittrich einen Schiedsrichter gehabt, wo es nachher auch noch Feedback von euch geben wird, worüber wir reden werden. Aber wir haben das ganze Format ja ehrlicherweise gestartet, weil ihr zwei verrückte Vögel, egal was sie sonst machen, einfach Bock haben, über Fußball zu reden. Und deshalb wollten wir genau das machen. Wir wollten Leute einladen, die Bock haben, über Fußball zu reden. Und deshalb werden wir das heute machen. Ihr beide müsst noch erst durch die Prüfung. Das wird Peter noch machen. Aber wie das Pillow schon gesagt hat, es gibt eine Sache, da komme ich nicht drum herum.
Ja. Ich fand, um vielleicht nochmal rauszupicken, warum gerade die beiden, warum Kim und Ali, Kim, wow, also jetzt haben wir gerade noch gelernt, hauptberuflicher Koch, wo wir alle wissen, das ist zeitintensiv, dazu aktiver Fußball, wie hast du gesagt, ich spiele und trinke aktiv.
In der
D-Klasse, ja. Die gibt es hier im Ruhrgebiet nicht in jeder Stadt, nur in manchen. Aktiver Schiedsrichter, aktiver Groundhopper, wie gesagt, aktiver Kopf, aktiver FIFA-Spieler. Also, was wolltest du mehr? Also noch mehr.
Du hast meine Dauerkarte in Frankfurt vergessen.
Die Dauerkarte in Frankfurt, also wirklich das komplette, das komplette Package.
Tivoli ist Schale irgendwo herbekommen.
Der hat genau.
Die kauft offiziell.
Ach, die kommen mal kaufen, ja?
Ja, also nach dem Stadionumbau konntest du die alten Sitzschalen im neuen Tivoli kaufen.
Ich war auf dem letzten Spiel auf dem alten Tivoli, aber hab's irgendwie nicht mitbekommen, dass man die danach kaufen konnte. Da hatte ich aber auch noch wahrscheinlich ein Taschengeld von 15 Euro im Monat. Also
wäre das gut, wenn man alt ist.
Ja. So, von daher unfassbar viel Expertise aus Kims Richtung. Ali hat auch mit Expertise gepunktet, aber in allererster Linie mit dem einleitenden Satz, ja, hi, ich bin der Ali, auch genannt Black Mamba. da war eigentlich für mich der Drop schon gelutscht. Wieso Black Mamba?
Ja, ich spiele hobbymäßig auch noch Darts und mein Darts-Name ist Black Mamba. Deswegen werde ich nun wieder auch Black Mamba genannt.
Okay.
Das ist auf jeden Fall stark.
Ich fand sehr schön, Adi, bei deiner Bewerbung, dass du dir rausgeschickt hast an dem Abend deines Geburtstages. Auch dafür tausend Euro noch
gedacht. Ich war 23 zu dem Zeitpunkt.
Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an der Stelle. Das Geschenk ist, dass du dir mit uns Kasperköppen hier jetzt anderthalb Stunden um die Ohren schlagen musst und dir das alles anhören musst, was wir der Meinung sind, was zu den Themen, die wir heute ausgesucht haben, wichtig ist.
Beste Geschenk des Lebens.
Ja, genau. Anfangen machen wir, und ich habe versuche immer ein kleines bisschen eine Struktur drin zu halten, mit dem, was Pillow seit Folge 1 theoretisch von mir haben will, dass ich auch mal den Fragebogen, den wir uns früher überlegt haben, mal selber beantworte. Der war früher in einer längeren Version. Mal gucken, wie lange wir heute machen. Ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Peter, ich stelle mich jetzt den Fragen.
So, hast du die Fragen alle selber schon mal gestellt, von daher machen wir
das länger, als es sonst ist. Du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Du weißt auch, ich gehöre zu den Kandidaten. Ich habe es in der Sekunde, wo es nicht mehr mein Thema ist, weil es diesen Fragebogen nicht mehr für mich, habe ich es vergessen. Ich weiß keine mehr der Fragen. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich weiß nicht, aber ich möchte gerne noch eine weitere Frage vorab dazufügen, nämlich.
Fängst du jetzt mit der ersten Frage an, quasi?
Ja, die erste Frage kommt jetzt von mir, und zwar A: Wie viele Pizzen essen Sie am Tag? Und B: Warum alle?
Hintergrund ist, der gute Nico ein paar Pizzen gegessen, während wir hier in der redaktionellen Vorbereitung saßen.
Ein paar Pizzen. Vier, wie ganz normal halt, wenn man das an so einem Montagabend macht. Eine zum Frühstück, eine zum Mittag, eine zum Abend und eine als Mitternachtssnack. Alles heute Abend. Ihr blöden, undankbaren Penner, Alter.
Ich gönne dir jedes Stück davon.
Scheiß doch mal auf die Pizza, Digga. Du hast immer... Kein Kommentar. Nächste Frage.
So, kleiner Scherz, jetzt ernst hier. Penner, stage is yours.
Guten Abend, Nico. Schön, dass du dabei bist.
Hi, ich freue mich, hier zu sein. Ganz toll. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich wollte schon immer mal mit dir, Peter. Schade, dass Pillow hier ist, aber ich bin trotzdem gerne Gast in diesem Format.
Ja, ist immer schwer, dich Montagabend zu erreichen. Deswegen umso schöner. Sag doch mal, warum bist du eigentlich kein Profi geworden?
Du bist so ein blöder Sack, Alter. Ganz private Version davon ist, weil, und die ernst gemeinte, und das ist ein bisschen hart, wenn er mich gerade hier auslacht, ist, weil ich nicht diesen Willen und diesen hundertprozentigen Gedanken daran hatte, das schaffen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals geschafft hätte, aber ich hatte zu der Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, was ja genauso schon ein paar Tage länger her ist, so Probetraining-Angebote von Bundesligisten. Und bin nicht hingefahren, weil ich Angst davor hatte, daran zu scheitern. So nach dem Motto, die sind doch eh alle viel besser als ich. Und bin da nicht hingefahren. Heißt nicht, dass ich es überhaupt jemals geschafft hätte, aber dadurch habe ich mich halt um diese Chance vertan und habe auch meine fußballerische Karriere eigentlich dann von dem auch schon vorher immer mehr daran orientiert, dass ich, mit wem spiele ich zusammen, als wo oder in welcher Liga spiele ich. Das war die ernst gemeinte Antwort. Und die... Witzige ist, wo ich einfach zu schlecht dafür war.
Nein, ist alles gut. Ich hatte eine lustige Antwort darauf, konnte aber gerade nicht und hatte auch noch Trinken im Mund und dann ist eskaliert. Alles gut. Ja, ja. Ich fand die Antwort sehr
emotional,
sehr umfänglich und offen und ehrlich.
Auf welcher Position?
Kannst du die Vereine vielleicht noch nennen oder ein oder zwei davon für Probetraining?
Ja, das waren Werder Bremen und HSV.
Okay.
Da ging es dann so um, natürlich im Zweifel erstmal so um die, wäre wahrscheinlich auch die zweite Mannschaft gewesen damals, da gab es noch HSV 2 und Werder 2. Ich hab's aber, obwohl das kommt ja, glaube ich, auch noch mit dem größten Erfolg in meiner Karriere, ne?
Ja.
Dann spare ich mir diesen einen Moment auf, der erklärt, warum ich zumindest 5% das Gefühl hatte, okay, vielleicht bin ich doch besser als der Durchschnitt.
Auf welcher Position hast du denn gespielt, dass der HSV und große SV Werder Bremen auf dich aufmerksam geworden sind? Hast du Flanken geschlagen, Tore geschossen,
Mittelstürmer. Tore verhindert? Mittelstürmer. Ich habe alles gemacht, genau. Nee, aber ich war Mittelstürmer. Ich habe das lustigerweise meine Fußballkarriere im Sturm angefangen, habe auch die komplette Jugend durch den Sturm durch, bin in die Herren im Sturm und bin dann so über die Jahre, und das ist nämlich dann, wo es dann noch lustig wird, von der 9 auf die 10, dann von der 10 auf die 6 und da bin ich dann sehr lange geblieben. Dann bin ich irgendwann auf die Innenverteidigerposition gewechselt. Nach einem Spiel hatte mein Trainer gemerkt, okay, Innenverteidiger ist er nicht, und dann haben sie mich wieder auf die 6 gesetzt. Und sagen wir mal so, ich kannte ziemlich früh die Abkürzung auf dem Platz.
Und wer war der beste Trainer in deiner Karriere? Wer hat dir das beigebracht?
Ist ein Trainer, der hieß Krienke. Und es war lustig. Ich bin in Hamburg geboren, auch dann ein paar Jahre groß geworden. Dann bin ich familiärbedingt in den Süden von Hamburg gezogen, habe dann bei so einem Dorfverein auch Fußball gespielt und hatte dann aber aufgehört und bin nach Hamburg wieder und habe dann da gearbeitet, studiert, alles Mögliche. Und habe dann aber einen Jugendfreund quasi. Und da hat es mich getriggert, so mit Mitte 20, ich möchte nochmal wieder Fußball spielen. Und dann ist es auf privaten Ebene dazu gekommen, dass ich habe da angefangen. Ich muss mir vorstellen, ich habe wieder Bock, ich gehe da hin, ich spiel so das erste Spiel mit. Auf einmal merke ich einen mega Krach zwischen der Mannschaft und dem Trainer und so richtig so Bruch. Und ich bin da in so einer Sitzung und denke mir, Leute, wo bin ich denn hier gelandet? Dann richtig mit Anschreien und allem drum und dran. Und der schmeißt hin und wird dann nächsten Tag rausgeschmissen und liegt da alles im Scherbenhaufen vor mir. Und ich dachte, okay, da ist eine richtige Entscheidung gewesen, hier hinzukommen. Ich wollte eigentlich ein bisschen kicken mit euch. Und dann aber private Verbindungen von mir haben dazu geführt, dass ich da sehr enges einen Trainer quasi zur Hand hatte. Und aber nicht genau wusste, wie gut der ist und hab den dann quasi vorgeschlagen. Meinte, hier, probiert's doch mit dem. Und daraus ist etwas entstanden, was wahrscheinlich jeder da draußen auch irgendwo so für sich hat. Es gibt diese eine Phase in deiner, finde ich zumindest, bei mir war es so, es gab so diese eine Phase, das waren so, da ist dann 5 Jahre geblieben. Kennt ihr das, wo ich jetzt schon weiß, ich werde meinen Enkelkindern Geschichten aus dieser Zeit erzählen. Weil wir haben eine Mannschaft aufgebaut bekommen, die hat, es war so Landesliga-Niveau, wir haben in der Saison 150 Tore geschossen, wir sind aber nur einmal aufgestiegen. Wir waren eine Wahnsinnstruppe, da sind Megatalente, der eine, der war ein Bundesligaspieler, der aber auch nicht diesen Schritt gemacht hat. So. Also zumindest, der wäre Profi geworden, und wenn er nur Drittliga-Profi geworden wäre oder irgendwie sowas, aber der wäre Profi geworden, hundertprozentig. Der zweite auch halb. Das war so eine Wahnsinnstruppe, die aber mehr aus Gemeinschaft alle zusammengekommen sind, als aus dem totalen Karrieregedanken. Und dieser Trainer mit seiner alten Art hat so das Gefühl geführt, dass es heute, ich treffe heute meine engsten Freunde und wir treffen uns wieder und sowas alles und es braucht nur einer anfangen mit irgendeiner verdammten Geschichte. So, mein engster Freund, mein bester Bruder, geht zum Trainer und fragt, Trainer, kann ich am Wochenende spielen? Da sagt der Trainer, Ingo, was soll ich machen? Du kannst dich flanken, du kannst dich schießen, du kannst keinen Zweikampf und du wirst nicht besonders schnell. Warum soll ich dich aufstellen? Sagt Ingo, ja, weil du mich magst. Sagt der Trainer, ja, okay, aber erzählt's den anderen nicht. Und genau solche Situationen, ja, und dann hat er gespielt. Und genau solche Situationen gab's immer wieder. So, 1000 Kleinigkeiten, wo so viel Situationskomik drin ist, die könnte ich euch erzählen, das versteht ihr alles nicht. Aber genau das hatte ich in diesen 5 Jahren und deshalb ist das der größte Trainer. Weil jeden von denen, das waren alles Leute, wir haben privat eigentlich nichts miteinander zu tun. Wir haben auch nie so gemeinschaftlich, ja geil, alle heute Abend feiern in die Disco oder so. Das waren im Prinzip so, gefühlt so 11 Leute, kamen aus 11 verschiedenen Richtungen, getroffen, eine eingeschworene Gemeinschaft, die Fußball gespielt hat, dann sind wir wieder verschwunden. Und genau das hat diese Zeit ausgemacht. Und deshalb ist dieser Trainer und diese Zeit für mich das Prägendste gewesen.
So eine All-Star-Truppe, wo keiner mit Vornamen angesprochen wird, sondern jeder einen bescheuerten Spitznamen hat oder
bisschen Nachname, so, ne? Ja, wirklich, wirklich. Und ehrlicherweise, da waren so Jungs dabei, der kennt doch diese ganz normalen Dorfjungstürmer, wo ihr denkt, ja, okay, das ist ein komplett, und trotzdem waren wir so. So, es war vollkommen egal. Wirklich dieses Urbild von egal, wo du herkommst, egal was, scheißegal, ich renne jetzt für dich mit den Arsch auf, damit du vorne die Tore machst.
Apropos, dann gib uns doch noch das beste Tor deiner Karriere.
Ich habe mal dann irgendwann in meiner Altherrenzeit, so ist das ja, ab über 30 wird man ja Altherren, ich habe dann auch relativ früh aufgehört, ich habe mit 30 wieder aufgehört Fußball zu spielen, weil ich unverletzt bleiben wollte, habe dann wieder ein paar Jahre Pause gemacht, dann habe ich Altherrenbetriebssport gemacht in Hamburg und habe für so einen Verein gespielt und da sind wir mit denen auch, bin dann noch 3 oder 4 Mal Hamburger Meister geworden, also richtig dann auch, glaube ich, die erfolgreichste, ehrlicherweise sportliche Zeit in meinem Leben und habe da auch auf der 6 gespielt. Und da war ich dann ja fast wieder einer der Jüngeren, also dann auch beweglich und Raum und so. Und da habe ich einmal in einem Spiel gegen, ich glaube, es war gegen Airbus oder so, ich weiß noch, da war nämlich der Flughafen dahinter, in so einer Situation Ball abgefangen im Mittelfeld und habe gesehen, dass der Torhüter einfach so an der 16er Grenze stand. Und habe ihm das Ding halt einfach schön original aus hinterm Mittelkreis so mit so einem Vollspannheber hinten rübergelegt. So.
Wie ehrlicherweise Diego
2006. Ehrlicherweise aus dem bekannten Grund, dass ich auch nicht mehr so viel Bock hatte, hinterher zu rennen, so gedacht, das Ding hau ich dahin. Aber ich glaube, wenn ich eins in meiner späteren Karriere, aber wenn ich eins konnte, dann waren es diese langen Bälle in Fuß. Also ich konnte so auf der 6 wenn Pillow rechts Linie lang so, dann wusste ich, okay, die 40 Meter, den schaue ich dir in den Fuß. Und das war das schönste Tor. In meiner Jugendzeit auch gerne so Volley in der Luft liegen, so A-Jugend und dann so in Winkel und solche Scherze und sowas alles. Aber ehrlicherweise ist das schönste Tor.
Letzte Frage, die kennst du. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Ich möchte davor dann gerne, aber da möchte ich, hänge ich da noch hinten was dran, weil ich möchte ja noch den Ursprung erzählen, warum ich das mit einem Profi hatte. Aber ich glaube, wirklich wichtig auf dem Platz ist für mich immer dieses Gefühl, dass man gemeinsam am Ziel arbeitet, dieses Gemeinschaftliche. Das habe ich damals gespürt und das ist auch immer der Antrieb gewesen für alles, was ich gemacht habe. Und ich bin auch, glaube ich, recht unausstehlich auf dem Platz gewesen. Das ist über die Jahre besser geworden. Ganz jung habe ich mir gefühlt jedes Spiel eine gelbe Karte geholt, entweder wegen Meckerns oder wegen Schwalbe. Habe aber auch fürs Team jedes Spiel einen Elfmeter rausgeholt, gefühlt. Und hinten raus halt laut und energisch dafür gekämpft, dass jeder einfach noch diese 5 Meter mehr geht, die er gehen sollte. So, und das ist bis heute, glaube ehrlicherweise arbeite ich auch so. Ich weiß nicht, Peter, du bist ja auch, ich finde so, ich versuche immer Teams aufzubauen. Und das mache ich, das habe ich früher auf dem Platz gemacht und das mache ich jetzt im Berufsleben genauso. Und ich möchte schöne die Anekdote noch dazu setzen, diesen einen Moment, dann muss ich das, warum diese, auch da draußen, es gibt eine Situation, die mir damals das Gefühl gegeben hat. Ich kann mich noch erinnern, das war der Vater von einem Mitspieler, der mir diese Probetraining besorgt hat. Der hat irgendwie mir das erzählt, hat meine Statistikwerte, damals war das ja noch nicht so krass intensiv, aber der hat das so rübergegeben. A-Jugend, Bezirksliga, irgendwie sowas, habe ich, glaube ich, 30 Tore in 16 Spielen gemacht. Und dann hat er davon erzählt, du kannst dieses Probetraining machen, cool, alles klar. Ich natürlich Angst, wusste, ich gehe da eh nicht alleine hin, weil meine Eltern haben mich nie so gefördert und wären nicht damit mehr hingefahren. Also war ich recht alleine. Aber wir sind in dieser letzten Saison sind wir abgestiegen. So ganz knapp. So. Und nach dem Spiel kommt ein Typ von einer anderen Mannschaft auf mich zu und meinte, ey, ich wollte dich mal kennenlernen, irgendwie sowas. Du bist ja Nico, ne? Ich so, ja. Ja, wieso? Ja, ich bin so und so. Ich musste die letzten 6 Wochen bei uns im Training dich nachstellen, weil wir dich ausschalten wollten. Ich so, wie bitte? Weil wir reden von A-Jugendbezirksliga irgendwo, ne? Ich meine, ja, nee. Alles, wir waren direkte Konkurrenten mit den Klassenhalt. Die haben gewonnen, deswegen sind die drin geblieben, wir sind abgestiegen. Ich meinte, es ging uns nur darum, dass wir dich ausschalten. Und in der Sekunde habe ich gedacht, okay, krass, vielleicht kannst du es doch. So, aber hat nicht dafür gereicht, um diesen nächsten Schritt zu gehen, um dann auch zu diesem Probetraining zu fahren. So, jetzt kennt ihr meine Fußballgeschichte. Jetzt müsst ihr übernehmen.
Lassen wir kurz sagen.
Ja, gerne.
Ich habe nicht einen abfälligen Kommentar gemacht, ne? Will ich nur noch mal kurz
erwähnen. Ne? Ja, ja.
Nicht einen einzigen, und ich hätte so viele gute Witze gehabt, bestimmt nicht einen einzigen. Ne?
Danke von dir, Pillow. Ja.
Das ist nett von dir.
Bitteschön.
Ja.
So, Peter, wollen wir zu den Gästen weiter jetzt hier? Ja, wollen wir zu den Gästen jetzt hier?
Kommen wir zu den Gästen, okay, pass auf. Wir begrüßen erstmal Kim aus der Nähe von Koblenz, Eintracht-Fan, deckt das komplette Feld ab, haben wir schon gesagt. Dauerkarte, Schiri, aktiv spielend und trinkend, plus schon auf dem Pillow-Konzert gewesen, Sitzschale vom Tivoli anscheinend gekauft. Wie viel bezahlt man dafür?
Boah, weiß ich nicht mehr. 10er?
Was? Und dann verschicken für 20?
Nee, ich war da.
Ah, okay. Gehen wir direkt so rein. Warum bist du kein Profi geworden? Oder Profi geworden?
Ja, 2 Gründe. Erst mit 10 Jahren angefangen zu Fußball zu spielen. Und dann halt wie bekloppt, aber nie im Verein. Ja, und dann nachher Ausbildung als Koch. Ist mit am Wochenende spielen, ist nichts.
Guter Punkt.
Hab noch relativ gehoben gelernt. Und da ist noch weniger mit Wochenende Zeit. Da bist du raus. Deswegen. Aber es hätte auch wahrscheinlich nicht gereicht. Also da so weit ist es da.
Gab es bei dir eine Bolzplatzkarriere oder was Ähnliches, wovon du berichten kannst?
Bitte?
Gab es bei dir eine Bolzplatzkarriere?
Ich habe irgendwann, mit 22, 23 habe ich angefangen, trotzdem aktiv Fußball zu spielen. Und seitdem spiele ich auch. Also dann irgendwann hast du halt hinbekommen, okay, alle 2 Wochen Samstag. Oder du hast Trainer gehabt, die gesagt haben, ja, kein Problem. Wenn du da bist, bist du da. Und seitdem spiele ich. Also ich spiele jetzt bestimmt schon seit 10, 12 Jahren aktiv Fußball.
Und dann da die Frage, was war der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
Also gemessen an dem, was ich kann, muss ich eine Anekdote erzählen. habe ich auch da wieder zwischen Tür und Angel, jemand sagt, hier so eine Hobbymannschaft, wir haben ein Testspiel in der Vorbereitung gegen eine andere Mannschaft, also gegen einen richtigen Verein und Nachbardorf von hier. Und ich sage, ja, komm, wenn da kein Schiri ist, dann kann ich ja mitspielen, alles cool, brauchen wir ja keine Passkontrolle. Ja, okay, ich komme dahin, kommt die andere Mannschaft nur mit 9 Leuten, ne? Und dann hieß es so, ja, habt ihr noch Leute? Und dann sagt einer so, ja, hier. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ich kenne die andere eine Mannschaft nicht. Richtig, ich kenne die andere Mannschaft nicht. Dann spiele ich bei euch mit. In dem Spiel mache ich 2 Buden. Da kommt der Trainer von denen zu mir an und sagt, ja, hast du einen Verein? Wo spielst denn du? Und ich so, ja, momentan weiß ich es noch nicht. Und ja, dann komm doch hier hin. Und dann sag ich, ja, aber das ist mit der Fahrerei relativ schlecht und so. Ja, ja, Spritgeld, kein Problem. Und du kriegst auch Schuhe und gar kein Thema. Und ja, da habe ich gesagt, ja, okay, komm ich. Und dann habe ich in der D-Klasse Geld bekommen für, ich glaube, ich habe in der Saison kein Tor geschossen. ja, alles richtig gemacht.
Auch geil, dass du selber Schiri bist und dann so Spruch raushaust wie, ja, wenn kein Schiri da ist, dann kann ich
ja, schon gut, irgendwie spielen. Ja, gut, ich bin spielen. Aber erst seit 7 Jahren oder so Schiri.
Okay, okay.
Ja.
Die Frage nach dem besten Tor deiner Karriere, ist das das Spiel oder gab es noch was Schöneres?
Ja, aber das wäre jetzt geklaut, weil es genauso wie Nico war, habe ich auch Sechser gespielt. Torwart geht ungefähr Höhe Eckfahne, klärt den Ball einfach zentral. Ich sehe den Ball kommen, brüll einfach nur noch auf Seite und ziehe einfach ab und das Ding geht genau unter die Latte. Richtig geiles Ding. Also ja, selbe Prozedere. Aber sehr so viele Tore habe ich auch nicht geschossen. Heutzutage gehe ich immer hin und klaue mir 11 Meter für Kisten Bier oder so und dann mache ich noch ein paar Tore.
Das traurige Ende meiner Fußballkarriere ist, dass ich ungefähr die letzten 10 Elfmeter, die ich geschossen habe, alle verschossen habe.
Oh, echt?
Ja, ist krass. Ich habe früher Jugend, Herren, immer war ich Elfmeterschütze und im Altherrenbereich habe ich dann auch und dann habe ich verschossen. Und dann, ja, vielleicht waren es auch nur die letzten 5 oder so und dann nochmal verschossen.
Ja, aber freut doch die Mannschaft, es ist doch mehr Bier.
Ja. Das ist ein Stachel, der ein bisschen sitzt.
Das habe ich nie. Ne? Ich habe jetzt auch nicht jeden Elfer geschossen und nicht in Summe nicht viel, aber ich habe nie einen Elfmeter verschossen im Spiel.
Ne? Aber Nico, ich zeig dir das mal gerne, wenn du das willst.
Ja, das Gute ist, ich bin ja Realist genug, das ist vorbei. Ich werde keinen Elfmeter mehr schießen in meinem Leben.
Aber dafür habe ich halt diese hier von Mittellinie oder so oder aus 20 Metern habe ich in meinem Leben nicht einen einzigen reingekriegt. Ne? Die sind entweder deutlich daneben gegangen oder knapp daneben oder Latte oder Pfosten oder so ein Ding habe ich im Leben nie gemacht. Naja, egal. Zurück zum Fragebogen, Peter.
Und Kim, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Ja, theoretisch würde ich ja jetzt sagen, die Einstellung, aber ist es auch eigentlich die Einstellung. Mich hat immer ein Satz begleitet, man muss es nicht können, man muss es nur wollen. Und ich spiele auch, keine Ahnung, freizeitmäßig, mache eine schlechtere Mannschaft. Ich spiele lieber mit der, wo alle sich den Arsch aufreißen. Mit der verliere ich lieber, als ich spiele mit so schönen Spielern, die sich nicht bewegen und dann gewinnst du das Spiel. Das ist mir scheißegal. Also wir haben schon, wie gesagt, deswegen spiele ich auch noch aktiv in der D-Klasse Fußball. Wir haben schon Spiele gegen Tabellenletzten, der vorher 25-0 auf den Sack gekriegt hat, haben wir 1-1 gespielt. Aber wir sind nachts um 4 Uhr aus dem Sportlerheim. Also von daher gesehen.
Also, ja, spannend.
Die Einstellung.
Zustimmendes, ne? Schmunzeln in der Runde.
Ja, das.
Dann bis gleich.
Danke, schön, dass du dabei bist. Offiziell erlaubt hiermit.
Sehr gerne. Absolut. Es ist auch sehr, sehr schön, dass ich jetzt in einer Riege mit Christian Panda stecke.
Ja. Absolut. Unter anderem, ja. Willkommen zu unserem zweiten Gast. Ali, a.k.a. schon gesagt, Black Mamba, hat sich noch am Abend seines Geburtstags bei uns beworben. Pillards erste Wahl, auf jeden Fall direkt gewesen, schon nach den 3 Sätzen. Ich musste genauso schnell schmunzeln. Und passenderweise aus Aachen zugeschaltet. Warum bist du kein Profi geworden, Ali? Schön, dass du da bist.
Danke erstmal. Freut mich, dass ich hier sein darf. Warum bin ich kein Profi geworden? Ist auch eine witzige Anekdote. Ich habe damals in der F3 angefangen zu spielen. Da hatten wir im Winter immer noch eine Halle. Ab der D-Jugend nicht mehr. Und da war es mir im Winter immer zu kalt draußen. Dann habe ich im Winter immer ausgesetzt. Und das hat dem Trainer dann irgendwann nicht mehr gepasst. Dann war ich raus. Und deswegen bin ich leider kein Profi geworden.
Ja, scheiße.
Unter anderem deswegen, ja. Richtig.
Unter anderem. Bin dann aber
auch umgekehrt auf
die Kampfsportarten und habe dann da meine Erfolge gefeiert.
Okay.
Sehr schön, sehr schön. Gibt es einen großen Erfolg, den du auspacken kannst?
Professionell Erfolge gefeiert oder auf dem Amateurniveau?
Ich bin Weltmeister und deutscher Meister geworden im Taekwondo.
Ui. Ernsthaft?
Ja.
Gratulation. Sehr gut, das heißt, damit haben wir offiziell noch den zweiten Rücken. Ne? Jetzt haben wir einen rechten Rücken und wenn wir Probleme haben, rufen wir dich einfach an.
Gerne, gerne.
Oder deswegen Zahnarzt oder was?
Ja. Deswegen.
das ist Akquise, Kaltakquise, ne?
Ja, man holt sich die Plätze an selbst.
Digga, genau. warte mal, ganz kurz. Wir haben hier einen deutschen und Weltmeister in Taekwondo dabei.
Ja, und schwarzen Gürtel.
Ja gut, dann setze ich voraus, wenn du Weltmeister bist. So mit dem Gelben wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen, aber... Ja, erzähl mal, also krass.
Ihr habt dann irgendwann, als mir dann im Winter zu kalt draußen war, versucht, eine Sportart zu finden, die in der Halle ist.
Und wo du Leute kaputt hauen kannst, ne? Ja.
Und
wo du Leute kaputt hauen
kannst. Und da gab es bei uns in der Stadt gab's so eine Kampfsportakademie, heißt das ja immer, mit Kampfkunst. Kampfsportakademie Dr. Lee, Grüße gehen raus. Und da habe ich dann einfach mal angefangen, wollte erst Schwertkampf machen. Aber da waren die Trainingszeiten nach 21 Uhr und das hat meine Mutter dann nicht erlaubt. Also auch ein tragischer Grund. Und habe dann mit Taekwondo angefangen. Da war so 18 Uhr und immer Training. Und ich habe Spaß dran gehabt und bin dann 2014 Deutscher Meister geworden und 2015 Weltmeister in dem Verband.
Ja, krass.
Respekt.
Krass. Krasser Scheiß. Also wie alt warst du da? 2014, 2015?
2014 war ich 15, 16, so um den Dreh.
Okay. Ja, krass. Also heißt nicht nur juristischen Rücken ab jetzt, sondern auch hier, wenn die Arafats irgendwann mal an die Tür klopfen oder so, dann...
Dann stehe ich
Alice,
da.
Genau. Alice Nummer haben wir jetzt, dann gibt eine Handkante und dann ist direkt Ruhe im Karton. Sehr gut.
Genau gut, so bitte. Funktioniert der Podcast hier, ja. Dann spare ich mir jetzt die Frage nach dem besten Tor deiner Karriere. Hast du irgendwie so einen besten Moment, wo dich der Kampfsport hingebracht hat? Ob es ein besonderes Turnier war oder ein besonderes Erlebnis?
Dann müsste jetzt auch die Weltmeisterschaft dann sein. Also da, wenn man Weltmeister wird, das ist der größte Punkt der Karriere. Mhm. Da weiß man, man ist quasi in seiner Altersklasse, Gewichtsklasse, alles drum und dran, der Beste, den es jetzt gerade auf der Welt gibt.
Wo war das?
Das war in Hannover. Ah.
Das klingt schon wieder tragisch.
Da hast du ganz kurz gedacht, so Tokio.
Hätte auch Tokio oder Peking sein können oder so.
Wann Weltmeister Hannover.
Ja, aber ja, der Weltmeister.
Aber du bist nicht Weltmeister von Hannover geworden, ne? Nur um das kurz klar zu machen.
Nicht.
Okay, alles klar.
Ja, krass.
Wenn es jetzt jemanden gibt, gibt es irgendwie, was muss man googeln, um da mehr zu erfahren?
Black Mamba.
Genau, kommt da dann auch dann her, ja.
Würde ich nicht googeln.
Sportakademie Dr. Lee. Das ist der ausrichtende Verband quasi. Und ja, den kann man auf jeden Fall googeln.
Wunderbar. Dann noch zum Abschluss. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Wirklich wichtig auf dem Platz, da würde ich mich dem Nico anschließen. Die Gemeinschaft, das Zusammensein. Man sagt immer, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wenn man weiß, man ist unterlegen, man hat vielleicht nicht den besten Kader, nicht die besten Spieler, nicht den besten Tag, trotzdem zu kämpfen, zusammen die Meter zu machen. Der eine macht den Meter für den anderen, der andere läuft zurück. Das ist das, was auf dem Platz wichtig ist. Und das ist, worauf es am Ende dann auch ankommt.
Lassen wir so stehen.
Lassen wir so stehen, ja.
Ja.
Aber dann springen damit in die Folge.
Ja, genau. Dann übernehmen wir an der Stelle jetzt mal hier das Inhaltliche. Denn es ist ja immer noch der Podcast, in dem wir uns um das nationale wie internationale Geschehen kümmern wollen. Und wir haben so drei Themen, die unterschiedlich sein könnten heute. Denn es gibt zum einen den Rückblick auf das, was in unserer wunderbaren, besten zweiten Liga der Welt stattfindet. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte vorher aber mal über etwas sprechen, was heute quasi episches Ausmaß hatte. Hat irgendjemand von euch heute Mittag sich auf die Champions-League-Auslosung gefreut und sich das Ganze angeschaut?
Stille. Ich habe leider nicht live gesehen, aber gehört, dass da wohl einiges schiefgelaufen ist.
Ja, genau. Ja, dann auch nicht? Nee, scheinbar nicht. Nehmen wir du. Pillow, ich dachte, du machst immer die ganze Zeit Sky Sport News an.
Ja, tatsächlich mache ich, wenn ich hier im Homeoffice bin, wenn ich mittags mein Brötchen esse, dann mache ich immer so Viertelstunde, 20 Minuten Sky Sport News HD tatsächlich an. Und genau in dem Moment kam auch gerade unten durchs Bild gelaufen Breaking News. Obwohl die Auslosung ja schon stattgefunden war und die Paarungen draußen waren. Ne? Dann kam auf einmal, oh, hier, WLAN hat doch nicht funktioniert oder keine Ahnung, was da genau schiefgelaufen ist. Ja, irgendwas bei dem externen Dienstleister und irgendeine Info wurde falsch weitergegeben und dann war Liverpool auf einmal in einem möglichen Topf als Gegner für Atletico, was gar nicht geht, weil die in der Gruppenphase schon gegeneinander gespielt haben. Was schiefgelaufen. Und ja, dann muss ich aber auch schon wieder den Fernseher ausmachen. Von daher habe ich das nur am Rande mitgekriegt, kenne aber noch die alten Paarungen, kenne jetzt die neuen Paarungen und ja, Bayern München, ne, aus Atletico Madrid wird mal eben Salzburg, ohne jetzt Salzburg kleinreden zu wollen, aber da kann man wahrscheinlich nicht meckern. Und der Real Madrid, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wen der vorher hatte, aber der hat jetzt auf einmal Paris. Also ja, schwierige Thema. Ich meine, kann sowas passieren? Ja, kann sowas passieren. Ist jetzt einmal, also wie lange interessiere ich mich für die Champions League? 20, 25 Jahre oder so? Da ist das meines Wissens nicht einmal vorgekommen. Ist jetzt passiert, ist natürlich doof, aber ja, wahrscheinlich schnell abhaken, oder?
Ja, ich wollte mit euch ja genau deswegen mal drüber reden, weil wir mit PSG gegen Real natürlich den Knaller dieses Achtelfinals haben. Mhm. Real eigentlich gegen Benfica spielen wollte.
Benfica, ja.
Und sich entsprechend gerade beschwert.
Machen die einen Aufriss jetzt, ja?
Monumentale Wut ist das Zitat. Und ich bin mal sehr gespannt, was da passiert. Es wird von Schande gesprochen. Und jetzt muss man ja sich das Bild noch mal ein bisschen größer ziehen. Real Madrid gehört ja zu den Vereinen, sagen wir so, die in den letzten 12 Monaten jetzt nicht die besten Freunde der UEFA gewesen sind.
Ja.
Jetzt kommt das mit dazu. Ich wage vorauszusagen, wenn sie dann gegen PSG rausgeflogen sind, werden wir noch mehr davon hören. So sorgt es erstmal dafür, dass wir einen absoluten Knaller haben. Und das ist eigentlich die zweite Runde, die ich mit euch mal gerne machen möchte. Denn Bayern München hatte erst einen mittelguten Gegner und dann kriegen sie Red Bull Salzburg. Ich will mal mit euch...
Sei mir vorsichtig mit Atletico und mittelguten Gegner. Ne? Das ist das Unangenehmste, auf was du in Europa treffen kannst. Ne? Das tut auf jeden Fall 90 Minuten lang weh. Ne? Also besser du nimmst deine Schiemannschoner mit. Das ist das Unangenehmste, auf was du treffen kannst. Vertrau mir.
Richtig, genau. Das ist mir schon klar. Das war auch mehr als Witz gemeint. Okay. Dass ich jetzt schon anfangen muss, die Witze dazu erklären. Das ist so hart. Aber ich will trotzdem mit euch einmal kurz die Paarung einmal durchgehen. Und vorher können wir unsere Gäste auch mal dazu fragen, was ihr eure Einschätzungen dafür sind. Kim, sag mir mal, was Sporting Lissabon gegen Manchester City. Siehst du da irgendeine Chance für Lissabon?
Nee, nicht wirklich. Also, die sind zwar momentan sehr stark, aber Was ich krass fand, ich fand, vorher waren es krassere Partien. Also da waren krassere Duelle. Und jetzt siehst du eigentlich schon fast, jetzt hast du zu 90% hast du so einen großen Verein gegen, ja okay, der wird es wahrscheinlich schaffen. Dementsprechend, das finde ich halt so ein bisschen heikel. Ne? So wenn du so ein bisschen UEFA-Kritiker bist, kann man das vielleicht so sehen. Ne? So ein bisschen, ach guck mal an und jetzt auf einmal hast du mehr oder weniger die meisten, die da so ein bisschen durchmarschieren können. Wie jetzt Bayern einfacheres Los, Man City einfacheres Los.
Lass mich doch mal meinen Job hier machen. Ich habe dich zu Benfica Sporting Lissabon gegen Manchester City gefragt,
Kollege. Das ist korrekt.
Genau. Machen wir nämlich weiter. Ali, Paris Saint-Germain gegen Real Madrid ist halt ein langweiliges Spiel, ne? Um bei Kim zu bleiben.
Ja, ich glaube, da werden nicht viele Leute zuschauen.
Ja.
Also auf dem Papier quasi der Kracher, den es jetzt gibt.
Ja,
Kim hat schon gesagt, die anderen Spiele sind schon so, dass der Sieger in Anführungsstrichen schon feststeht auf dem Papier.
Leute, entspannt euch mal ein bisschen hier über die anderen Spiele zu und das machen wir gleich alles. Außerdem gucken wir uns die gleich mal an, dann reden wir mal darüber, wer hier nämlich schon weiter ist.
Ja, PSG gegen Real, das Spiel, was es jetzt quasi zu sehen gilt.
Und wer kommt da weiter?
Puh, schwierig.
Das ist der Grund der Fragen, die ich euch gerade stelle, liebe Gäste.
Ich würde sagen, Paris macht das wieder. Real ist meiner Meinung nach momentan, die werden jetzt immer stärker, Liga zumindest, aber ich glaube, Paris müsste es machen.
Ich bin auf Realseite. Ich glaube, das ist Real. Allein das Mannschaftliche, was du eben angesprochen hast, das passiert gerade bei Madrid eher als in Paris. Also ich glaube eher, dass Madrid eher dann da ein Tick besser ist.
Ich habe von so einer herrlichen oberen Pressetribüne PSG gegen Monaco geguckt gestern und konnte, ich habe dann einfach verspielt, war mir relativ egal, ich habe mir aber Spaß dabei gemacht, habe Messi und Mbappé Platz spazieren zugeguckt. So, du spielst halt 9-11, wenn du PSG bist in der Defensive. Das ist schon hart, aber ich sehe Ähnliches bei Real, deswegen finde ich, wird das ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell auf jeden Fall. Pillow.
Ich glaube ehrlich gesagt.
Ja?
Ja.
Nee, mach
ja, ich glaube ehrlich. Ich weiß, welches Szenario Kim da skizziert und deswegen glaube ich auch nicht, dass PSG dieses Jahr oder diese Saison die Champions League holt, weil irgendwann wird der Gegner kommen, dessen individuelle Klasse plus Teamleistung die individuelle Klasse mit weniger Teamleistung von Paris schlägt, wenn man versteht, was ich damit sagen will. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das Real Madrid sein wird. Aber wenn dann mal ein Bayern München kommt, Manchester City kommt, ein Liverpool kommt oder so, ich glaube, dann wird für Paris trotz der Qualität aufgrund solcher Sachen, die du gerade skizziert hast, da dass die ja quasi immer mit 9 Mann und wenn Neymar dabei ist, dann sind wir wahrscheinlich nur 8 Mann verteidigen. Ja, von daher, aber in der Runde noch nicht. Ich glaube nicht, dass Real da gut genug für ist, diese Saison, deswegen Paris weiter. Und bevor es Paris gegen Real war, war es Paris gegen ManU, ne? Wäre auch keine Partie von Traurigkeit gewesen, ne?
Ja, das Schöne ist, das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht da. Tobi Escher von Bundesliga, mein Kollege da, hat den kompletten Livestream für die Auslosung quasi moderiert. Da haben sie quasi Reaction darauf gemacht. Es wurde halt sofort gelöscht und es wird nie wieder irgendwo zu sehen sein, weil es gibt das einfach nicht, diese Paarung, von denen ihr da redet.
Ja, ja, okay.
Es gibt Red Bull Salzburg, es gibt Red Bull Salzburg gegen Bayern München. Da sind wir uns, glaube ich, alle relativ einig, ne? Oder?
Ja.
Ein kurzes Nicken in der Runde. Ich finde aber ehrlicherweise Inter Mailand gegen FC Liverpool ist so ein Kandidat für, kann, also wahrscheinlich nicht über 120 Minuten, aber könnte ein kleines Bärnchen gestellt sein. Ich höre nur Kopfschütteln. Irgendeiner, klar, der einer meiner Meinung ist?
Klare Kiste Liverpool.
Ja.
Langweilig.
Ich würde die Auto sehen.
Ihr seid mir zu langweilig. Chelsea gegen Lille. Da ist mir klar, dass ich auf dem Papier das auch jeder so sieht. Die Franzosen sind halt insofern eine Überraschungsmannschaft, dass sie dabei sind, aber durch die einfachste Gruppe durchmarschiert oder auch sich durchgekämpft. Insofern sehe ich das wahrscheinlich genauso. Genauso wie Bolba Villarreal gegen Juventus Turin.
Ja.
Kommen wir mit den letzten beiden Dinger, die ich ganz spannend finde. Benfica gegen Ajax Amsterdam. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich Ajax Amsterdam ins Halbfinale der Champions League getippt habe. Mhm. Viertelfinale haben sie jetzt. Oder? Was ist das für eine Wortkarge? Wir haben uns zwei Leute eingeladen und die gucken mich einfach 4 Leute an und keiner sagt was. Bin ich der Einzige, der hier redet? Oder was?
Ja,
Ich halte mich heute bewusst mal ein bisschen zurück, weil, wie gesagt, 2 Gäste. Na, antwortet ruhig, wenn Nico in die Runde fragt, ihr beide seid gemeint.
Ja, ich bin da noch skeptisch. Also ich, ja, doch, eigentlich Ajax einen Tick vor.
Warum bist du skeptisch bei Ajax? Hast du keine Champions League-Gruppenphase geguckt?
Ja, doch, aber warte mal ab, wenn es noch ein bisschen heißer wird mit Den Haag und Manchester United. Also wenn das mal ein bisschen stört. Kann halt schon ein bisschen kränkeln da, ne?
Ja, das ist dann fürs Viertelfinale, wenn nämlich dann Manchester United Atletico Madrid geschlagen hat, oder? Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass das die beiden Mannschaften waren, die am lautesten geschrien haben, dass sie nochmal neu auslosen wollen, weil sie unzufrieden mit der Auslosung waren. Also beziehungsweise auch rechtlich dagegen vorgegangen werden. Jetzt spielen die beiden gegeneinander. Und da bin ich nämlich genau bei dem, was du sagst, Pillow. ManU hätte sich Schöneres überlegen können.
Absolut, absolut. Ich meine, wenn die Alternative Paris heißt, werden sie wahrscheinlich dann doch lieber Atletico nehmen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ne, das ist halt auf jeden Fall mal das Unangenehmste, was dir passieren kann. Sicherlich nicht spielerisch das Hochwertigste oder Hochklassigste oder Schönste. Aber aus meiner Sicht 50-50. Wobei ich schon den Faktor Ragnik als relativ groß einschätze. Ne?
Ja. Also ich finde, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Wann ist das? Im Februar, ne?
Ja, genau.
Ja. Da hat er noch so viel Zeit für. Das kann böse werden. Wenn der macht ja jetzt schon alles, damit er da geliebt wird. Ne? So mit so einem Torwart einwechseln und so. Das macht er ja nicht ohne Grund. Der hat ja Idee dahinter, ne? Und da catcht er die bald alle mit und dann, und dann mit dem Potenzial, also könnte krass werden.
Und immer wenn es ein 50-50-Spiel ist und Ronaldo auf der einen Seite steht, dann sind das so Spiele, die auch mal ein Spieler alleine entscheiden oder mitentscheiden kann. Und dann hat ManU auf jeden Fall den Vorteil, dass sie Ronaldo in den eigenen Reihen haben.
Ja, das stimmt, das unterschreibe ich auch. Ich bin halt ein großer Fan von Diego Simeone, der in meinen Augen auch schon mal Spieler als 12. Mann am Rasenrand gewonnen hat. So haben sie auch mal Liverpool ein Bein gestellt. Deswegen, es wird ein sehr, sehr spannendes Duell. Glaube ich auch echt das Spannendste an der ganzen Runde.
Ja.
Ja.
Lass uns mal, weil wir schon so lange unterwegs sind, mal kurz dem wahrscheinlich besten Partner der Welt für einen Podcast begrüßen.
Der jetzt übrigens auch im neuen Intro erwähnt wird, jedes Mal. Die Rede ist natürlich von... Sorry, ja, Frau
Schumacher. Wie oft hast du eigentlich das eingesprochen? Wie viel Take war das?
Also einmal gut auf jeden Fall zumindest.
Ja, das waren so 3-4 Anläufe oder so, nicht so viel.
Respekt.
So, und dann habe ich den gehört und habe gedacht, der ist ganz gut. Und bevor ich jetzt noch 20 mache und immer noch keinen habe, der noch besser ist, so weißt du. Aber die Rede ist natürlich von EA Sports. It's in the game. So, also mittlerweile float der echt richtig locker aus der Hüfte geschossen. Die Schwierigkeit bei dem Intro war, und deswegen auch ist es, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist gecuttet von der Tonlage. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow powered by und dann direkt rübergehen in EA Sports. Das war nicht einfach, muss ich dazu sagen. Aber...
Du hast
nichts
es gemeistert.
Uns vor, ja, so, wie alles andere auch. Wie auch die Telcos mit den Indern, aber das ist ein anderes Thema. Gut, kommen wir rein in den FIFA-Blog. Was gibt es aktuelle zu erzählen? Ich habe tatsächlich dann doch am Wochenende oder auch letzte Woche mal wieder vereinzelte Spiele gemacht. Bin jetzt tatsächlich in die Elite-Liga in Division Rivals aufgestiegen und habe da jetzt mittlerweile auch schon 3-4 Spiele gemacht und teilweise echt relativ deutlich gewonnen und mir gedacht, Digga, irgendwas passt doch hier nicht. Die Gegner auf die höchste Liga, in der du in dem Spiel spielen kannst. Und ich meine, da gibt's dann jetzt wieder noch Skill-Rankings. So, je mehr Spiele du gewinnst, desto höher wird dein Skillwert und dementsprechend auch desto besser deine Gegner. Aber so die ersten 3, die ich da hatte, war so auf, Digga, die hätte ich jetzt in Liga 5 oder 6 erwartet, aber nicht in Elite, also die Liga über der ersten Liga noch. Im selben Abendzug spiele ich Weekend Leagues und gewinne da 10, 11 Spiele und davon sind auch wieder 4, 5 absolute Blindpesen dabei und spiele dann aber die Quali für die nächste Weekend League und denk mir, Digga, und schaff's, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 Mal hintereinander nicht so, ne? Und im 4. Versuch klappt es dann erst und denk mir so, Digga, wie passt denn das zusammen? Wie können denn diese kompletten Blindpesen, die ich da in der Weekend League selbst dann treff, wie kommen die denn durch die Quali? Also irgendwie mache ich mir da dieses Jahr keinen so richtig passenden Reim bisher drauf. Aber ich nehme den Erfolg mit. Elite Division ist da. Das gibt auch tatsächlich dann jede Woche eine echt saftige Belohnung mit so einem Red Pick Player Pick, die Ultimate Team Spieler wissen, was gemeint ist. Einem Jumbo hier so ein 100k Pack und so. Das macht schon alles Spaß. Aber irgendwie, warum das so ist, wie das ist, das kann ich mir sagen. Weil jetzt machen wir uns mal auch nichts vor, ne? Also jetzt, ich spiele seit FIFA 96, habe ich zum ersten Mal in FIFA eingelegt. Mein erstes Spiel in FIFA war damals mit Schalke gegen England, ja. Ich habe zu an Heiligabend eine PlayStation 1 gekriegt mit einem damals noch gebrannten, ja. OGs erinnern sich, gebrannte PlayStation-Spiele. FIFA 96 und war so geflasht, die haben ja auf einmal, haben die Spieler die echten Namen gehabt. Man muss wissen, ich habe so Ataris, PCs und so, Super Nintendo, ich habe sowas alles nie gehabt. So. Und auf einmal mache ich so ein Fußballspiel an und da spielt René Eichelkamp mit. Der sah zwar aus wie, ne, aber der hieß René Eichelkamp. Und dann war voreingestellt Deutschland gegen England und dann habe ich aus Deutschland schnell Schalke gemacht und England gar nicht mehr abgeändert und habe 1-1 gespielt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich spiele jetzt seit, wie gesagt, was ist das denn, dann 96, zwar mit zwischendurch mal Pause und so, aber 25 Jahre oder was FIFA. Und jetzt mal Butter bei der Fische, also ich gehöre nicht in die höchste Liga in diesem Spiel, ne? Wenn man bedenkt, dass da auch Profis und E-Sportler und so mitspielen, da gehöre ich halt einfach nicht rein. Von daher, ja, habe ich da irgendwie nur so ein paar Fragezeichen, aber nehmen wir natürlich mit, ne? Was soll ich sagen? Geschenken Gaul, schaut man nie im Maul, wie man hier im Robot sagt.
Ich habe diese traurige Erkenntnis, dass ich, nachdem ich diese Qualifikation da gespielt habe und da ja dann doch gegen die Wand geschallt bin, dass ich jetzt da wieder 0 Punkte stehen habe und jetzt wieder von vorne anfangen muss mit der Scheiße.
Ja. Der Hustle ist real, mein Bester.
Ja, und ich habe Liga 6 bin ich ja, glaube ich, gerade. Ne, ich spiele ja immer mal so ab und zu ein paar Spielchen hier und komme auch so nicht. Ich komme von der Stelle auch so, ich würde schon sagen, auch besser als noch früher, aber halt noch ein mühselig langer Weg, ehrlicherweise. So, und vorab aber trotzdem weiterhin Bock drauf. Bei uns in der Backspin FIFA-Liga sind wir so Richtung Zielgerade gerade, werden jetzt aber auch ersten Teil haben wir schon veröffentlicht, euch das Finale demnächst auch zeigen, denn daraus kommen 3 Qualifikanten, die dann für die offizielle Backspin FIFA-Liga, also quasi für die erste Liga dabei sein werden, die dann ab Januar beginnt. Und dort werden wir dann echt über ein Vierteljahr lang den besten FIFA-Spieler dieser Liga auswählen. wählen. Und Pillow, es tut mir leid, du hast zwar angefragt letzte Woche, aber ich kann dir leider keinen Platz geben, die sind alle schon belegt. Aber nächstes Jahr darfst du wieder dabei sein.
Die Wahrheit ist, dass du, ich glaube, 28 Mal gefragt hast, ob ich nicht doch will. Aber du hast es gerade selber gesagt, warum ich dieses Jahr mal abgelehnt habe, ist das ganze Ding, was ihr euch da ausgedacht habt, geht über ein Vierteljahr. Boah, das, ne. Weißt du, so langfristig plane ich in meinem Alter gar nicht mehr.
Das wiederum hat sich aber Florian Kohfeldt schon gedacht, dass er jetzt langfristig planen kann und hat bei Wolfsburg eine Stelle angenommen. Denn er ist als Trainer bei Werder Bremen gescheitert, nach einem langen Leidensweg, galt und gilt aber immer noch als ein unheimliches Trainertalent und das haben sie in Wolfsburg so gesehen, das hat Schmadtke so gesehen, deswegen haben sie Bommel rausgeschmissen und Kohfeldt reingesetzt. Die ersten drei Spiele hat er gewonnen, dann einmal unentschieden und jetzt ist er seit 7 Spielen ohne Sieg, 6-mal verloren. Und Leute, da ich ja schon da ehrlicherweise gebrandmarktes Kind bin, möchte ich den Ball jetzt an dich, Pille, übergeben, dass ihr 4-mal untereinander diskutiert, was euch zu Kohfeldt einfällt und dann gebe ich am Ende meinen Senf dazu.
Ja, ich würde sagen, Kim, Ali, legt ihr mal los.
Ja,
also ihr seid ja mit euren Vereinen näher dran an der ersten Liga, ja?
Guter Punkt, guter Punkt.
Noch. Ja, der eine. Noch,
ja. Ich höre es raus. Ja, also zu Kohfeldt ist immer schwierig zuzusehen, finde ich, weil man nie so die wirkliche Handschrift des Trainers erkennt. Also sowohl bei Werder als auch jetzt bei Wolfsburg fehlt mir das so ein bisschen. Weil, Nico, schlag mich, wenn ich falsch was Falsches sage, ich glaube, ich habe noch nie die gleiche Elf zweimal hintereinander gesehen bei Kohfeldt. Hat alles verschiedene Gründe, aber es, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig zu sehen, was will der Trainer mit den Spielern, die er gerade aufs Feld schickt. Würde ich jetzt mal so als These in den Raum werfen.
Er hat auf jeden Fall da bestimmt das ein oder andere Problem. Hat dann ja auch immer seine Gründe dafür, aber wie gesagt, ich will noch nicht so viel sagen. Ich will erstmal von euch hören, was ihr weiter denkt.
Also, ich sehe Kohfeldt noch nicht als richtig guten Trainer. Also, vielleicht auch da, weil er von unten hochkam in Bremen, deswegen persönliche Beziehungen zu Spielern hatte und deswegen die auch eine gute Erfolgswelle ja gefahren haben, eine Zeit lang. Und dann aber, wir haben es alle schon 1000 Mal gehört, wenn du dem Spieler das 6. Mal, das irgendwie sagt, jetzt musst du das, irgendwann erwischst du den nicht mehr. Und ja, dann denken die sich auch, was macht der denn da, ne? Und dann hin und her. Das war dann halt außen Bremen. Ja, jetzt kam er neu nach Wolfsburg, aber ich glaube, in Wolfsburg ist der, auf Ali bezogen, der Zahn steckt ein bisschen tiefer. Dementsprechend, das wird keine erfolgreiche Zeit. Das wird auch nicht lange dauern. Also, wenn man sich die Historie von Wolfsburg anguckt, da ist ja eh schnell wieder der Trainer weg. Ne? Also wenn du da nicht einen hast, der noch mit Erfolg punktet und selbst die mit Erfolg punkten, sind auch irgendwann weg. Ne? Also so ein Labbadia geht schnell weg, dann Glasner. Ja, also Kohfeldt hat sich da keinen Gefallen mitgetan. Vielleicht, weil er noch grün-weiße Klamotten hatte. Ja, okay, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum er jetzt irgendwas für Wolfsburg gesprochen hat. Außer Champions League vielleicht. Aber die ist ja jetzt auch vorbei.
Ja, ich bin gespannt, Peter.
Ja, Trainerposten dieses Jahr in Wolfsburg, ganz gefährliche Sache. Nach Van Bommels Fauxpas und jetzt 2-13 Bilanz von Kohfeldt sehe ich da nicht mehr viel kommen. Ich glaube, aber ich weiß aber auch zu Kohfeldt nur, dass der Lehrgangsbester war damals, als er seinen Trainerschein gemacht hat vor ein paar Jahren. Das ist schon so eine ganz unangenehme Attitüde, wenn man sowas über wen weiß.
Vor allem, wenn man sowas sagen muss.
Jetzt kann ich, weißt du das? Hat er das mal selber gesagt oder betont er das
aber,
gerne
aber
so?
Ja. Ich finde es immer, von guten Trainern erzählt man das nicht. Also einen guten Trainer sagt man meistens, der ist gut, weil der das und das gewonnen
genau,
hat.
Genau, genau.
Du sagst siehst, nicht, der ist ein guter Trainer, weil der Jahrgangsbester ist. Das ist, ja.
Na gut, das haben sie über Nagelsmann auch gesagt.
Ja, da kannst du dich nicht immer gegen wehren, dass die Medien das hochhalten, so, aber ich glaube fairerweise, Kohfeldt ist damit nicht hausieren gegangen oder so. Ne? Ja. Nee. Aber es ist halt doppelt, haftet dir halt doppelt an, wenn du da der Jahrgangsbeste warst, obwohl das waren auch schon andere, von denen du nie wieder was gehört hast, ne? Weil das eine ist halt Theorie und das andere ist Praxis, da muss auch ein Bewusstsein, aber haftet dir halt doppelt an, dass wenn du da als Klassenprimus rausgehst, dann dass auch eine andere Erwartungshaltung dann irgendwie mit dir einhergeht. Wie sehe ich das? Ich glaube, wir können uns alle so ein bisschen darauf einigen, dass mit dem Wolfsburger Möglichkeiten, was den Kader betrifft, mehr drin ist als das, was Van Bommel im ersten Step, aber jetzt auch im zweiten Step Kohfeldt hingestellt hat. Peter, du hast es gerade gesagt, 2-13. Ist das die Torausbeute unter Kohfeldt?
Ja. Also die letzten
Maria und Jupp
Niederlagen, ja.
Okay,
das die Niederlagenserie jetzt.
Die letzten fünf Niederlagen, 2-3.
Achso, innerhalb der, okay, nicht seit Amtsantritt, ja. Sondern seit der Niederlagen. Okay, ja, ist trotzdem, macht das nicht großartig.
Und da dann Jenscher und Weghorst als Stürmer rumlaufen, ne?
Insbesondere in Weghorst.
Ja.
Also, schwierig. Ich glaube, und dass ich mich da so ein bisschen an die These bei Kim anlehnen kann. Wovon reden wir hier? Wir reden hier von einem Trainer, der aus einem Bremer Umfeld gewachsen ist, dann irgendwie da die Chance gekriegt hat, sich in der Bundesliga bei den Profis zu etablieren. Und da glaube ich ganz viel über die Vereins-DNA, über die Identität mit dem Verein, über die Sprache, die in dem Verein gesprochen wird, die kennt er, dass ganz viel darüber funktioniert hat. So, Paradebeispiel dafür ist der Christian Streich. Ich behaupte nach wie vor, den kannst du in maximal noch 2 oder 3 andere Profivereine installieren, woanders wird der nirgendwo funktionieren. Womit ich ihm nicht kleinreden will oder seine Fähigkeiten aberkennen will, aber wir hatten schon ganz oft, Nico, du und ich, wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, dass es doch eigentlich den mit ganz wenigen Ausnahmen vielleicht, den richtigen Trainer nicht gibt, sondern es ganz oft den richtigen oder aber den falschen Trainer für eine Mannschaft oder eine Situation oder einen Verein gibt. So, ja. Ne? Und ich glaube, oder zumindest zeichnet sich jetzt gerade so ab, ohne dass ich einem Kohfeldt seine grundlegenden Fähigkeiten absprechen will, das ganz und gar nicht, aber ich glaube, so zeichnet sich gerade so ein bisschen und das auch relativ schnell und relativ rapide ab, dass die Konstellation Wolfsburg-Kohfeldt nicht die beste Kombination ist. Bevor du jetzt ganz Wolfsburg umwandelst und dann eine Mannschaft auf einmal oder ein Kader oder ein Umfeld hast, was zum Trainer passt, wissen wir alle, dann ist es halt der Trainer, der ersetzt wird. Und ja, das war das abzusehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also dafür bin ich viel zu weit weg mittlerweile, A, von der Bundesliga, aber auch vom VfL Wolfsburg und dem Umfeld und was da alles so passiert. Ob das abzusehen war, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber wird ihm in seiner Vita sicherlich nicht so gut tun. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig.
Ihr redet auch, macht auch schon so einen Abgesang. Ich glaube, dafür ist es ein Tick zu schnell. Denn.
Meinst du?
Ja. Hm. Zum einen hat Schmadtke in einem Interview selber gesagt, dass er also ihn geschützt, was ja logisch ist, auch trotz der Niederlage-Serie, wenn man das macht. Aber auch mit so Begriffen wie, er arbeitet gerade mit dem Scherbenhaufen des Vorgängers, wo man da auch eine klare Watsche für von Bommel hinterlassen hat, gibt Kohfeldt aber auch damit so ein kleines bisschen noch ein Alibi und einen Raum. Und die zweite Ebene, die da drin steckt, die du nicht unterschätzen darfst, ist, wenn er den zweiten Trainer jetzt innerhalb von kurzer Zeit rausschmeißt, geht es auch irgendwann um Schmadtke. Und das ist der Grund, warum ich mir ziemlich sicher bin, dass auf jeden Fall noch in die Winterpause gehen wird und er dann halt 3 Wochen Winterpause hat, in denen er eine Mannschaft ein bisschen formen kann und versuchen kann, dann in die neue Saison zu gehen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann gibt es auch keine Argumente, wenn du 10 Spiele verloren hast. Das wird nicht wie in Bremen laufen, dass du 10 Spiele verlierst und dann bleibst Trainer in der Mannschaft. Einer Mannschaft, das wird nicht passieren. Die Statistikwerte, was ich zum Beispiel auch von den Kollegen bei Bundesliga auch gelernt habe, Tobias Escher und zum Beispiel, dass die Laufwerte von Wolfsburg eklatant schlecht sind im Vergleich zu allen anderen und das wiederum einen schlechten Fitnesswert darlegt und der wiederum dann nicht Schuld von Kohfeldt ist.
Und aber so tut es das immer? Ja? Tut eine schlechte Laufleistung, ist es immer das Äquivalent zu einem schlechten Fitnesszustand? Ich kann ja auch fit sein. Ich kann ja auch fit sein und keinen Bock haben zu laufen.
Ja, der Fußball selber lebt aber gerade davon, dass Mannschaften, je fitter sie sind, desto mehr laufen sie sind, desto besser sind sie. Gerade wenn sie in einem bestimmten Tabellenbereichen sich bewegen, das, ne? Also Bayern weniger läuft.
Ich weiß, dass der Gedanke nahe liegt und wahrscheinlich ist es ein Faktor, aber nochmal, also ich weiß nicht, ob das immer so zu 100% Hand in Hand geht. Es kann auch andere Gründe geben, warum eine Mannschaft nicht die Leistung und das hat dann auch mit mentalen Faktoren und Motivation und sowas vielleicht zu tun, nicht die Laufleistung insbesondere abruft, die sie eigentlich machen könnte. Ich weiß nicht, ne? Jetzt ja, gar genau. Nicht auf, speziell genau. Auf Wolfsburg, genau. Sondern insgesamt. Ja.
Aber die sind ja die gleichen Werte wie vorher unter Van Bommel. Und wenn sie gegen Van Bommel gespielt haben und dann auch nochmal gegen Kohfeldt spielen, dann haben sie... Dann, also du weißt, was ich meine, jetzt ein bisschen
überspielt. Ja, gegen den Trainer ist mir auch schon
wieder zu viel. Nein, streich das gegen. Wenn unter Van Bommel es nicht lief und unter Kohfeldt nicht lief, dann gibt es einen gemeinsamen Nenner. Und der Also deswegen glaube ich, dass es da so auf jeden Fall noch Raum gibt, um darüber zu diskutieren und auch noch für Kovac zurückzukommen. Für mich, und das ist das Letzte, was ich dazu noch sagen wollte, ist aber die schon krasse Erkenntnis, dass ich jetzt theoretisch nur noch darauf warte, dass nächste Woche Kovac davon erzählt, dass die Mannschaft nicht stark genug ist für den Fußball, den er spielen möchte. Und dann bin ich bei den gleichen Reden, die ich in Bremen gehört habe und was wiederum bei mir natürlich eine kleine Welt zerstört in Form von, okay, hätten wir uns mal doch vorher von ihm getrennt, wären wir vielleicht nicht abgestiegen. Vielleicht hätte das auch nur was anderes gekittet, was nicht vorher da gewesen wäre. Ah, es ist nur eine traurige Erkenntnis, dass die Bremer Theorie von muss lange genug in den festhalten, weil wir alle fest an den Glauben hier einfach gescheitert ist. Aufgrund eines dann offensichtlich vielleicht auch dann doch nicht so guten Trainers, wie man immer gedacht hat.
Also sollte es, und das ist natürlich rein spekulativ, ne, das ist wirklich komplett jetzt an den Haaren beigezogen, aber kommt irgendwann, holt er die Keule raus und das ist nicht die Mannschaft für den Fußball, den ich spielen lassen will und weißt du, bei einem Kader wie Wolfsburg, dann puh, hinterfrag vielleicht mal besser deine Vorstellung von Fußball, ob die so umsetzbar ist oder was du dir auch immer vorstellst. Aber nochmal, das ist rein spekulativ und ich bin übrigens bei dir, wo wir jetzt alle gerade schon den Abgesang performt haben, also ich glaube auch nicht, dass er jetzt vor der Winterpause noch das Zeitliche segnet, ne? Aber ich glaube halt auch, dass wenn es dann, wie du gerade gesagt hast, in den ersten 2, 3, maximal 4 Spielen nach der Winterpause nicht anders aussieht, dann ja, was ja. Mit Sicherheit. Aber die Zeit werden sie ihm schon noch geben, ja. Aha. Und in so der Zeit kann man dann auch, wobei die Winterpause ist extrem kurz dieses Jahr in der Bundesliga, aber so ein bisschen was an der Fitness kannst du dann schon noch machen, ne?
Das ist so kurz wie der Weg, den wir da gemeinsam gehen. Ne? Wir machen ja auch nur eine kleine Winterpause. Nächste Woche gibt es noch eine Folge. Da gibt es nämlich noch jetzt einen Doppelspieltag. Also in dem sind wir ja gerade, wenn die Folge hier gerade rauskommt. Und dann machen wir auch eine kleine Pause. Haben wir mal ein bisschen Ruhe voneinander hier und müssen nicht die ganze Zeit über das Leid in der zweiten Liga reden. Was wir jetzt aber noch machen werden, und da haben wir ja wie gesagt zwei Gäste, die eigentlich keine Ahnung davon haben, obwohl der eine ja bald ein bisschen mehr wieder...
Wobei dachte man letztes Jahr doch auch, oder nicht? Arminia hat sich wann gerettet? Ein oder zwei Tage vor Ende?
Ja, auf jeden Fall zu früh.
Am letzten Spieltag.
Ja.
Letzten, ja.
Ja.
Aber ich glaube schon einen Spieltag vorher nicht mehr in Bremer Reichweite gewesen. Das war bitter. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, als Gast in diesem Format, uns beiden mal zu erzählen, wie ihr bisher die Leistungen von Werder Bremen und Schalke 04 in dieser bisherigen Hinrunde dieser besten zweiten Liga aller Zeiten fandet. Im Gegensatz zu eurer langweiligen ersten Liga, in der ihr da rumdümpelt.
Kim darf gerne anfangen.
Okay. Gut. Schalke habe ich ein bisschen mehr auf dem Schirm. Alleine so aus Terodde-Gründen, ne? Weil es einfach ein geiler Kicker ist und Bremen mir zu viel Unruhe war. Aber im Endeffekt, wie ihr schon jede Woche eigentlich sagt, die zweite Liga, da kannst du nichts sagen, weil heute gewinnen die, morgen gewinnen die. Also das ist ja... Wenn du jetzt noch theoretisch eine Spielsucht hättest und ein bisschen tippen würdest, lass die zweite Liga weg, weil im Endeffekt du tippst immer falsch. Wie letztens als Darmstadt 4-0 gegen St. Pauli, wie willst du denn das tippen? Ne, so, oder das ist einfach kurios. Und das, was ihr halt auch immer sagt, dass es bis zum letzten Spieltagen eng wird oben, das hast du ja die letzten Jahre immer gehabt in der zweiten Liga. Ne? Also das war ja immer so. Du kannst die letzten, ich glaube, 5, 6 Jahre gucken, da war immer nachher ein Punkteschnitt von 5, 6 Punkte bis auf Platz 5 oder so. Ne? Also dementsprechend muss da noch mehr kommen von beiden. Ne? Also Pillow hat es ja immer gesagt, wenn Terodde ausfällt, dann wird es schwierig. Merkt man halt auch, aber ist ja auch verständlich bei einem Spieler wie Terodde. Und in Bremen, da muss man allerdings sagen, jetzt so mit dem Doppelsturm da vorne, das ist schon eklig. Ne? Also ich glaube, der kann viel spielerische Fehlverhalten und so wegmachen. Ne? Also ich glaube, da kannst du ein bisschen schlecht spielen, dann hast du einen Ball nach vorne und einer von den zwei macht das Ding. Ne? Also.
Ja, wobei zum Thema Terodde komm ich gleich nochmal kurz, aber mach dir erstmal
weiter. Genau. Ja, okay. Sogar dazu hätte ich auch eine Meinung.
Ali?
Ja, ich würde auch sagen, grundsätzlich muss ja der Anspruch beider Vereine sein, dass die so schnell wie möglich wieder in die erste Liga kommen, weil da gehören sie im Endeffekt hin. Bremen hat am Anfang der Saison sehr, sehr tief gestapelt. Die wollten Neuanfang starten, alles mögliche neu anfangen. Wobei ich wiederum sage, das ist alles ein bisschen Laberei. Der Anspruch von Bremen muss sein, aufzusteigen. In Bremen war jetzt viel Ärger drumherum, viel Unruhe im Verein. Selbst gemacht durch den Trainer. Impfzertifikat haben wir alle schon drüber gesprochen. Das bringt natürlich auch die sportliche Leistung dann irgendwann, also dann, das ist ja auch für die Mannschaft dann irgendwann da. So, ist nicht wegzudiskutieren, dass der Trainer dann von einem Tag auf den anderen weg ist und dann quasi erstmal ein neuer Trainer da ist. Dann das Spiel gegen Schalke, wo der Schiedsrichter auch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das Spiel war das, wo der Elfmeter
genau,
dann...
Genau, das Spiel war das. Ja.
Sowas kommt dann auch
Schiri,
noch dazu. Ne?
Immer auf den Schiri.
Ja, aber, ja, Digga, aber der war doch auch, meine Güte. Ja, gut.
Nur Kopfschütteln. Ja, also genauso habe ich es auch gesehen. Das kommt dann auch noch dazu. Und dann führt das halt dazu, dass man am Ende des Tages irgendwo auf dem, ich muss jetzt gut spicken, auf dem 9. Platz steht Bremen gerade. Und das kann halt nicht Anspruch von Bremen sein. Nicht in der zweiten Liga. Natürlich, da sind große Namen dabei, da sind große Vereine dabei. Aber wenn, überraschenderweise muss man dazu sagen, Regensburg eine Saison des Jahrtausends spielt, Pauli ganz oben steht, Darmstadt da oben mitspielt und Schalke, Hamburg, Bremen da, ich möchte nicht sagen chancenlos sind, aber dann halt Stand jetzt nicht viel mit oben zu tun haben, ist das schon so eine Sache, wo man sich hinterfragen muss, so, was machen die da?
Ganz wichtige erste Info, dreh mal das Handy und mach mal die Tabelle auf, dann siehst du nämlich die Punktzahlen daneben und das ist nämlich die Hoffnung, die ich nämlich gerade habe, die sich in den letzten zwei Wochen aufgestellt hat. Werder Bremen ist 9. und hat 3 Punkte Rückstand auf Platz 3, auf den HSV. Und das ist das Sinnbild von dieser verdammten Liga. Denn, guck mal, Bremen hat wirklich 15 Spieltage lang gespielt wie ein angeschossenes Reh, das in dieser Liga irgendwie nicht zurechtkommt und die ganze Zeit auf anderthalb Beinen da rumgehumpelt, hinter den Erwartungen zurück, hat ein Skandilchen für Werder Verhältnis nach dem anderen gehabt und hat einfach nicht performt und stand zurecht da, wo sie sind und auch sind immer weiter dem Abgrund entgegengerutscht. Und dann hat der Trainer Markus Anfang dem Verein das Geschenk gemacht, dass er sich einen Impfpass geklaut hat. Und auf einmal ist die gleiche Mannschaft, das sind so Kleinigkeiten wie das Bittencourt von außen auf einmal nach halb außen ein bisschen weiter in die Mitte gezogen wird und auf einmal schießt er nicht mehr 2 Meter vorbei, sondern schießt die Dinger rein. So, und in der Innenverteidigung haben sie auf einmal ein kleines bisschen mehr Mut und Selbstbewusstsein, als sie es vorher haben. Agu spielt so, wie ich ihn seit 2 Jahren da sehen möchte. Das hat er vorher nicht einmal gemacht. Und so hast du auf einmal aus Bremer Sicht ein, da haben wir hier oft drüber gesprochen, halb Leerglasgefühl, was wir hatten, ist in ein halb Vollglasgefühl gekommen. Denn ich habe genauso die gleiche Hoffnung, dass die beiden Freunde Füllkrug und Duxch, die sich da als diese da darstellen, noch ein ganz, ganz gefährliches Fund werden können in dieser Saison. So, das siehst du, die sind einfach im Moment an, ich glaube, 80% aller Tore beteiligt.
Ja, das Potenzial ist da.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber ich sage trotzdem nicht, dass sie aufsteigen werden. Ich habe aber, und das ist das Absurde, ich habe wirklich ernsthaft nach 14 Spieltagen angefangen zu gucken, okay, lass mal kurz darauf achten, wo Hannover steht und so, dass wir nicht aufpassen müssen, dass wir jetzt darüber nachdenken, wo denn der Relegationsplatz der zweiten Liga ist. Und dann kommt Ole Werner. Und ich habe keine Ahnung, woran das, aber die Art, wie er auftritt, das, was er sagt, offensichtlich das, was er dem Team sagt, das ist auf einmal ein komplett anderer Verein. Und es ist bei jedem Trainer so, nach 2 Spieltagen ist das einfach, nach dem 3. kann man nochmal gucken, nach dem 5., 6. rechnen wir ab. Das heißt, wir sind irgendwann im Januar, sowas alles. Aber das Bauchgefühl sagt mir gerade, Werder Bremen spielt mit, um das, was da am Ende noch oben los ist.
Also ich würde da in manchen Themen den Zahn ziehen wollen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, unterschreibe ich, dass Bremen da bis zum Ende mitmischen wird, genauso wie Schalke, genauso wie Hamburg, genauso wie Pauli, genauso wie, wer ist da gerade noch, Darmstadt, Paderborn. Die werden, keiner von denen wird mehr irgendwie zur Mitte der Rückrunde näher an den Abstiegsplätzen als an den Ausstiegsplätzen dran sein. So, das hast du gerade einmal gesagt, Bremen hat x Spieltage lang so gespielt, als wenn sie in der Liga nicht zurechtkommt und mal gute Ergebnisse, mal schlechte Ergebnisse und dann kam der Trainer weg. Das ist die Liga, Nico. Ich möchte dir ungern, oder ich möchte, was heißt dir, aber ich behaupte, ich wollte jetzt gerade sagen, ich will dir nicht die Illusion nehmen, aber das ist ja Quatsch, ich behaupte, diese eine Mannschaft oder zwei oder sogar drei Mannschaften, die sich da jetzt bis zur Mitte der Rückrunde absetzen und dann irgendwie 7, 8, 9 Punkte vor dem Verfolgerfeld stehen, das wird nicht passieren.
Nö, auch St. Pauli ich auch gar nicht.
Ja, so, verstehst du? Aber da, dann muss ich wieder den Ole Werner Zahn ziehen. Hat er jetzt gerade für einen Umschwung gesorgt. So. Aber wenn dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen oder zu Beginn der Rückrunde oder irgendwann der Einbruch kommt, so, dann liegt das nicht daran, dass jetzt auf einmal der Trainer nicht mehr die Mannschaft erreicht. Also das bringt einfach die Liga mit sich. Keine der Mannschaften, die da spielt, ist qualitativ so gut aufgestellt, da von Anfang bis Ende auch mit dem richtigen oder dem falschen Trainer durchzulaufen. So, das ist so der springende Punkt. Von daher sehe ich das gerade so. Schau mal, Schalke ist jetzt 4., so die Hinrunde ist vorbei. Wenn jetzt Ende wäre Schalke punktgleich mit Hamburg und hätte aber wegen 2 Toren Unterschied den Relegationsplatz verpasst. So, Hamburg 3., Schalke 4. Punktgleich, 2 Tore Unterschied. Und jetzt kannst du anfangen zu rechnen und zu sagen, okay, das waren jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte, 28 oder so was Punkte, die wir haben, 26, 27, 28, das ist so eng beieinander, ich kann mir das nicht merken. Wenn du jetzt einen Durchmarsch oder so eine Phase gehabt hättest von 6, 7 Spielen, dann hättest du so und so viele Punkte, aber so funktioniert das nicht. Die Marschroute muss doch eigentlich sein, wir haben zweimal in der Hinrunde sehr, 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 sehr unnötig Punkte liegen gelassen. Einmal gegen euch durch den Elfmeter am Ende. So, und das kannst du halt dann nicht mal beeinflussen, da kannst du dir nicht mal irgendwie einen Schuh anziehen oder so, unabhängig davon, ob 3 Punkte anhand des Spielverlaufes für uns gerechtfertigt gewesen wären, das wären sie nämlich nicht gewesen. So, müssen wir auch fairerweise dazu sagen, aber wenn du da in der 94. Minute 1-0 führst, sind das eigentlich 3 Punkte, die du mitnehmen musst und nicht dir von dem Schiri irgendwie auf eine Art und Weise klauen lassen musst, Haken hinter. Die zweiten 2 Punkte, die wir unfassbar unnötig liegen gelassen haben, waren direkt im zweiten Heimspiel, da war ich im Stadion, gegen Erzgebirge Aue, eine Mannschaft, die eine Mannschaft, die wir dieses Jahr wirklich dominiert haben, die werden es ganz, ganz schwer haben, in der zweiten Liga zu bleiben, und das ist dann wahrscheinlich auch gerechtfertigt, die du locker mit 3, 4, 5 Toren schlagen kannst, du führst aber irgendwie nach einer Viertelstunde 1-0 und fängst dann zur Halbzeit schon an, den Gegner am eigenen 16er zu tunneln und solche Scherze. Und was passiert? Du vergisst der zweite, der dritte, der vierte Tor zu machen und dann haben sie einen Konterangriff in der 85. Minute, klatsch 1-1. So, diese 2x2 Punkte nur, die dir da fehlen, würden jetzt schon den Unterschied ausmachen zwischen Platz 4 und Relegation vor Platz zu Platz 2 sicherer Aufstieg ohne Relegation. So, und deswegen muss doch die Marschroute ganz einfach sein. Alles, was unten steht, müssen 3 Punkte her. Und jedes andere Spiel, und da sind wir wieder bei dem, was ich nicht müde werde zu sagen, jedes andere Spiel, was nicht gegen, sagen wir mal, jetzt Platz 15 bis 18 oder 14 bis 18 ist, jedes andere Spiel ist das wichtigste Spiel der Saison. Und das ist am Wochenende. Und wenn du das gewinnst, holst du 3 Punkte und dann ist geil. Und wenn du das nicht gewinnst, dann ist das total scheiße und dann musst du das aufarbeiten und überlegen, was du nächste Wochenende besser machen kannst, weil dann wartet das nächste wichtigste Spiel der Saison. Und so wird's aus meiner Sicht bis Ende der Saison laufen. Und die Mannschaft, die das in den Körper am besten reinkriegt, weil auch Pauli, das sind nur noch 7 Punkte, also von Schalke auf Pauli, das waren vor diesem Spieltag mal 9. Und ich wette mit dir, das dauert nur noch ein paar Spieltage, bis daraus vielleicht 3, 4 oder sowas werden. Auch die werden nicht durchmarschieren, bin ich mir zu 100% sicher. Von daher wird das eine unfassbar spannende Liga und wird bis zum Ende sehr, sehr, sehr offen bleiben. Und ich, wie gesagt, Bremen, Schalke, Hamburg, Regensburg geht da raus, bin ich der Meinung, im Laufe der Rückrunde. Schalke, Bremen, Hamburg, Paderborn, Darmstadt, vergesse ich wen, Pauli natürlich, so die 6. Und wenn am Ende das Torverhältnis entscheidet, würde mich das auch nicht wundern, sag ich dir ganz ehrlich. Und kurze Brücke zu, da muss ich nochmal kurz einhaken, ich weiß, das ist ein sehr hoher Redeanteil gerade. Wenn Terodde wegfällt, habe ich immer gesagt, dann wird es schwierig und dann werden wir sehen, was die anderen Stürmer dann machen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die 4 Tore in einem Spiel vor 2 Wochen und die 5 Tore in einem, andersrum, die 4 Tore in einem Spiel jetzt am Wochenende und 2 Wochen davor 5 Tore gegen den Gegner, die waren beide ohne Terodde, ne?
Ja, aber.
Muss man fairerweise, ich sag nicht, dass es daran liegt, ne, nicht falsch verstehen, natürlich habe ich Terodde immer lieber mit auf dem Platz als nicht, aber auch rein fußballerisch war jetzt am Wochenende das 4-1 gegen, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben. Nürnberg. Doch weiß ich, gegen Nürnberg natürlich gegen Nürnberg, gegen unsere Freunde aus Franken, natürlich weiß ich das. War fußballerisch das Beste, was wir bisher die Saison geboten haben, ne? Und da waren einige Konsorten, oder was heißt Konsorten, aber einige Stammkräfte nicht dabei, ne? Weder ein Bülter, noch ein Terodde, noch ein Danny Latzer und so weiter und so fort. Also, es bahnt sich gerade so ein bisschen an, dass die Breite im Kader vielleicht gar nicht so schlecht auf Schalke ist, wie wir alle gedacht haben. Ich schmeiße nur mal als These in den Raum. So, Amen.
Sehen wir gegen andere Gegner außer Nürnberg?
Ja, ja klar, notgedrungen jetzt, ne? So.
Ja, also ich möchte, auch wenn das alles eigentlich müßig ist, weil das klar sein sollte, wenn man hier zuhört, dass ich nicht der Meinung bin, dass mit Ole Werner jetzt Werder Bremen Durchmarsch in die erste Liga macht. Ich aber glaube, dass dieser Trainer dafür sorgt, dass wir zumindest zu dieser oberen Hälfte gehören und mitspielen in diesem Rennen der Mannschaften, die bis Saisonende da eine Rolle spielen können. Und das allein ist schon ein Erfolg zu dem, wo die Mannschaft vor 3 Wochen noch stand. Weil da wären wir sehenden Auges nämlich Richtung Relegation gelaufen, wenn es so weitergegangen wäre. Hätten wir irgendwann Mitte der Saison noch Anfang rausgeschmissen, weil wir punktgleich mit Hannover auf 16 gewesen wären oder so.
Aber ich glaube das nicht, Nico, ich glaube das nicht. Ich weiß noch, das war die Folge, wo wir gesagt haben, so jetzt sind es ungefähr gleich viele Punkte zum Relegationsplatz oben, genau, in Bremen wie zum Relegationsplatz unten. Und wer stand dann nochmal auf Menükarte? Pauli, Schalke und noch so ein Klopper. Ihr habt ja alle drei nicht verloren und zwei davon genau, war noch Markus Anfang, euer Trainer, oder? Nee, stimmt, gegen uns war er schon weg. Okay.
Da war schon weg, genau. So oder so haben wir ja trotzdem irgendwie unterschwellig das Ziel, unter den ersten dreien zu sein, um nächstes Jahr wieder Erste Liga zu spielen. Wie es aussieht, werden wir, wenn wir das schaffen, nicht gegen Arminia Bielefeld spielen. Kannst du, Adi, trotzdem als Gast, und das wollen wir ja an dieser Stelle auch schaffen, deinen Verein kurz mal in schönen 3 bis 5 Sätzen in der Pillard-Version mal erklären, wie es aussieht und warum?
Ja, Arminia Bielefeld. Also wie es Stand jetzt aussieht, werden wir nicht in der Relegation gegen Bremen spielen, sondern werden halt nächste Saison dann nicht gegen Bremen spielen.
Wow,
17. Nehm ich. Platz.
Nehme ich.
Dachte ich mir. Gerne. 17. Platz, 15 Spiele, 10 Punkte. Schwierige Ausbeute. Wobei man sagen muss, vielleicht täuscht mich mein Fanauge da ein bisschen, aber ich habe nicht viele schlechte Spiele von Arminia gesehen. Das große Problem ist halt das Tore schießen. Und da das Tore schießen nicht funktioniert, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du keine Spiele. So war es schon, so war es immer und so wird es immer bleiben. Und dann 0-0 kannst du nicht halten, wenn die individuelle Klasse des Gegners dann vielleicht dann doch irgendwo zu hoch ist. Und das ist so ein bisschen das Problem. Am Anfang der Saison war so ein großes Fragezeichen, weil viele Spieler, die in der letzten Saison nicht halt geschafft haben, gegangen sind. Ritsu Doğan, der Unterschiedsspieler der Saison bei Bielefeld meiner Meinung nach, das war allen klar, den wird man nicht halten können, der ist zu gut. Ein Vogelsammer ist gewechselt, Lokoki ist gewechselt, Hartl, Sebu Soku. Zwischendurch dachte man, vielleicht kriegen wir gar nicht mehr die 11 Spiele auf dem Platz. Aber wenn man sich als Arminia auf eins verlassen kann, dann auf Arabi, also auf die Höhen und Tiefen und auf Arabi. Und der hat dann doch eine ganz schlagkräftige Truppe auf dem Papier zumindest auf die Beine gestellt mit vielen jungen Spielern. Ein Wimmer, ein Hack, ein Krüger, ein Vassiliadis, ein Lasme. Ortega ist geblieben, da war auch ein großes Fragezeichen. Aber wie gesagt, wenn Arminia es nicht schafft, vorne die Tore zu schießen, dann wird man auch bis zum letzten Spieltag irgendwo da unten stecken. Und das ist wahrscheinlich auch allen klar, dass Arminia Bielefeld bis zum letzten Spieltag dann gegen den Abstieg spielen wird. Und das einzige Ziel ist, 2, wenn möglich 3 Vereine zu finden, die noch schlechter spielen. Letztes Jahr hat uns Schalke den Gefallen getan. Dieses Jahr ist Fürth auf dem besten Weg. Aber es wird schwierig. Es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Ich hoffe, dass es spannender wird. Jetzt sind es 6 Punkte Unterschied zum Relegationsplatz, glaube ich. Ich hoffe und denke, dass das noch weniger wird, wenn man die Statistiken von Nico nochmal nimmt. Ich glaube, Arminia hat die laufbereitschaftlichste Mannschaft und auch Prietl mit der Laufleistung, glaube ich, ganz an der Spitze. Das ist etwas, und auch geführte Zweikämpfe ist etwas, was den Arminia-Fan auf jeden Fall Hoffnung macht auf eine etwas glimpflichere Saison. Aber wie gesagt, es wird bis zum letzten Spieltag spannend bleiben und die Hoffnung ist, dass am letzten Spieltag 2, wenn nicht sogar 3 Mannschaften drunter stehen.
Glaubst du, dass gerade offensiv irgendwie über das Wintertransferfenster noch Qualität dazu gewonnen werden kann? Ich weiß nicht, wie die Budgetsituation bei euch so ungefähr ist.
Also Arabi hat ja angekündigt, dass da was gemacht wird. Da ist jetzt auch aus der Türkei Burak Inches gekommen, der ab Winter oder ab Januar, glaube ich, dann 18 ist und auch spielberechtigt ist. Auch ein junger, interessanter Spieler. Aber offensiv muss auf jeden Fall noch was kommen, um halt die Tore zu schießen, die gebraucht werden, um die Liga zu halten. Weil Klos ist nicht mehr der Jüngste. Der kann Bälle halten, der kann einen Kopfball machen. Aber alles, was Laufen angeht, da ist er halt aus dem Alter raus. Er ist, glaube ich, 34, 35 geworden. Lasme hat die Bundesliga-Erfahrung noch nicht auf den Platz bringen können, hat jetzt sein erstes Tor gemacht. Vielleicht war das dieser berühmt-berüchtigte Knoten, der platzen musste, um jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leistung zu bringen. Ein Wimmer, sehr jung, manchmal mehr wild als jung. Aber wie gesagt, offensiv muss da auf jeden Fall noch was kommen, ansonsten wird das sehr, sehr schwierig werden.
Siehst du Mannschaft oder siehst du den Verein in der ersten Liga oder in diesem berühmten Top 20, 25, von denen immer gesprochen wird?
Aus Fansicht würde ich natürlich sagen, in der ersten Liga sieht man Arminia lieber. Aber wahrscheinlich sind es dann doch die Top 20 bis 22, würde ich sagen. Vielleicht die 2, 3 Vereine, die für die zweite zu gut und für die erste zu schlecht sind. Aber auf lange Sicht würde ich sagen, ist das Potenzial auf jeden Fall, die Mannschaft, die wir jetzt haben, als junge, gute Mannschaft, ist das Potenzial in der Liga zu spielen auf jeden Fall da. Vielleicht noch nicht diese Saison, vielleicht nicht nächste, aber auf lange Sicht ist das da.
Ja, das ist schon spannend. Für mich ist Arminia Bielefeld so einer dieser Vereine, die so in diese Ägide derjenigen gehören, die so zwischen Platz 14 in der ersten Liga und Platz, na, vielleicht auch sogar 25 in der zweiten Liga so hin und her schwimmen, wo dann der starke Kader oder der starke Trainer oder irgendwie eine gute Philosophie dafür sorgt, dass du dann mal ein bisschen weiter oben bist, wie du es bei St. Pauli gerade siehst. Und ich glaube, wenn St. Pauli jetzt hochgeht, gehe ich fest davon aus, dass die da eher wie Bochum oder Union Berlin sich platzieren werden, als wie Kräuter Fürth.
Die waren übrigens heute vor 12 Monaten letzter, ne?
Ja. Das ist doch großartig.
Muss man mal dazu sagen, ne? Die waren heute vor 12 Monaten waren die Tabellenletzter in der zweiten Liga.
Kim, du möchtest über Eintracht Frankfurt da sagen?
Was mich halt auch so ein Indikator dafür ist, dass ich weiß nicht wie, also die werden oben drin bleiben bis zum Ende, aber das wird kein Durchmarsch, das kann ich mir nicht vorstellen. Und nochmal kurz zu Ali ergänzt, ich glaube, dass er einen wichtigen Faktor für ich will es jetzt nicht eine klassische Fahrstuhlmannschaft nennen, das ist immer so ein bisschen so ein abwertendes Wort, aber Top 20, Top 25, wie ihr es gerade formuliert habt. Ich glaube, dass der Knackpunkt bei so einer Mannschaft wie Bielefeld, ne, für die zweite Liga dann in der Regel zu gut und immer mit dem Aufstieg verbunden oder relativ zeitnah nach 1, 2, 3 Saisons mit dem Aufstieg verbunden, dass der Knackpunkt sich dann wirklich in der ersten Liga zu etablieren sein wird, dass mal so ein Aufstiegskader, wie du ihn gerade skizziert hast, dass der halt auch mal größtenteils zusammenbleibt. Ne? Und das ist total, total schwer umzusetzen.
Der ist auch letztes Jahr zusammengeblieben, ne? Ich glaube, das war Bielefeld hat letztes Jahr den Kader einigermaßen gehalten. Ich mich nicht irre.
Von der zweiten auf die erste?
Ja.
Ja, genau. Ja. Kräuter Fürth nicht. Ergebnis siehst du in der Tabelle. Eintracht Frankfurt war auf jeden Fall auch diese Saison schon und ist immer noch, muss man sagen, 5 Punkte Relegation, 5 Punkte Champions League, aber hat am Wochenende natürlich die Welle der Euphorie mitgenommen. Trotzdem sah das zwischendurch mal so aus, als ob man sich mal über ein Relegationsspiel gegen Schalke 04 Gedanken machen könnte.
Aber gegen Leverkusen hat er ordentlich gerappelt jetzt, ne?
Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob jetzt der Blick Richtung Champions League oder der Blick Richtung Klassenerhalt von Kim hier formuliert wird. Erzähl über deinen Verein.
Ja, ich muss das leider sehr neutral machen, was das angeht, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen. Gerade jetzt, gestern war krass, ne? Also ich war auch gestern im Stadion. Ich bin froh, dass ich heute Stimme habe. War sehr, sehr emotional, muss ich sagen. Aber ist alles erklärbar und begründbar, ne? Also ich bin da sehr, sehr neutral, was das angeht. In der Hinsicht, dass ich sagen muss, okay, das braucht halt Zeit, ne? Aber das wollen die Medien nicht hören. Ja, die wollen da immer gerne, oh, da läuft's nicht gut. Aber du kommt halt neuer Trainer, offensiv wird ein ganz anderer Fußball gespielt mittlerweile. Glasner will in die Lücken spielen. Und gerade Pillow, du weißt es, bei 1400 Kreisligaspielen, ne, mit den Leuten, mit denen du öfters nebeneinander gespielt hast, spielst du besser als mit denen du neu bist. Und in der Bundesliga hast du keine Zeit für die. Wenn du die Lücke siehst und willst dann spielen, ist zu spät. Du musst wissen, der läuft dahin und dann wird gespielt. Und das siehst du in den letzten Spielen immer mehr. Wir spielen Bälle, die musst du erstmal sehen. Ne? Und das hast du halt vor 10 Spielen noch nicht gehabt. Da ging das doch nicht. Ne? Aber das wollen die Medien ja nicht hören. Die müssen ja irgendwas reinballern. Oh, da läuft so schlecht. Da ist Unruhe und so. Und gerade natürlich die Sache mit Kostic oder Younes, ja, war nicht vorteilhaft. Und auch der Kader vielleicht nicht ganz rund. Aber auch Corona geschuldet, ne? Du gehst davon nicht aus, bestimmt, dass du mit einem Younes, einem Kamada und einem Kostic in die Saison gehst. Irgendeinen davon denkst du, okay, den verklopp ich. Aber die Preise kriegst du nicht mehr, die du dafür haben willst, die Spieler auch wert sind. Und dementsprechend hast du gerade auch vorne eine Lücke, die du wahrscheinlich anders besetzt hättest. Und dementsprechend brauchst du da auch wieder mehr Zeit. Und wenn du dir neutrale Sachen anschaust, in Jovic hat in der ersten Saison 8 Tore geschossen nach 15 Spieltagen, was jetzt der Punkt wäre, hat er 1 Tor gemacht. Silva hat zwar 23 Spielen nur 4 Tore gemacht. Danach kam Corona, danach wurde er eingespielt. Also die hatten alle Zeit, ja. Und wenn du jetzt mittlerweile einen Borre holen kannst, der auch schon bei Atletico Madrid war, weißt du, früher hast du einen Luke Castaños geholt, einen Rob Friend und so. Also ich bin schon lange genug Eintracht-Fan, dass ich mich mittlerweile einfach freue und ja, und dementsprechend, wenn ich sag mir am Anfang der Saison, ich werde 9., bin ich zufrieden. Ich bin Eintracht-Fan. Also ich kenne das nicht, immer oben mitspielen. Natürlich will ich mit oben mitspielen und so wie die Mannschaft gerade aufgestellt ist und lasst ja noch ein bisschen Zeit, wir werden noch verdammt viel Spaß mit der Mannschaft haben. Gerade so ein Lindström, Heuge, das sind geile Fußballer.
Wie groß ordnest du denn den das, ich will es nicht Erdbeben, aber den Wechsel in der Führungsetage
aus dem Sommer rein? Gar nicht groß. Also, okay. Weil, und das muss man sagen, Bobic hat einen Bombenjob gemacht. Ne? Also es gibt viele Fans, die sagen, oh, der haut wieder ab, aber das, was er gemacht hat, war krass. Alles, was außen rum geht, ne? Also das Profi-Camp neu gebaut, viel Struktur, gerade auch im Marketing, alles, was so, Corona haben wir auf einmal dicke Deals an Land gezogen, ne? Heftig, heftig. Und auch da wieder leider ewig Eintracht-Fan, ne? Vor 6 Jahren hast du einen, sorry Nico, aber hast einen Thomas Schaaf geholt. Ja, heute holst du einen Trainer vom Tabellendritten. Du holst einen sportlichen Fachmann vom Tabellenzweiten. Das ist was ganz anderes, ne? Und die waren nicht ohne Grund da, wo sie sind in ihren alten Vereinen, ne? So, und ein Glasner spielt halt auch einen geilen Fußball, aber der ist aufwendig und der braucht Zeit. Und kurze Sommerpause, viele Länderspielpausen, wann sollen die das lernen, ne? Und jetzt langsam merkst du, und was richtig geil ist, auch da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis wieder, auf Teamgefühl. Wenn du siehst, die schießen ein Tor und die Bank springt auf. Die Bank, gestern nach dem, ich weiß nicht welches Tor war, laufen alle Ersatzspieler auf Kevin Trapp und umarmen den mit, weil die Mannschaft einfach heiß ist. Das ist egal, wer auf dem Platz steht. Alle brennen. Und ja, deswegen bin ich da sehr, sehr entspannt, was das mit der Führungsriege geht. Weil immer so, auch ein Peter Fischer, ein Frank Hellmann, die halten das alles zusammen. Also der Umbruch hätte größer sein müssen und schlimmer, dass ich Angst hätte als, also das sind Fachleute.
Find's krass, dass eigentlich jede entscheidende Position gewechselt wurde, ne? Und das Gleiche, was du jetzt erzählst, von den Frankfurt-Fans, mit denen ich zu tun habe, eher auch so klingt wie, also sagen wir mal, eine Niederlage gegen Leverkusen und die Reden wären anders.
Ja, also das ist aber das ist ja, und dafür lieben wir doch den Sport, ne? Das ist doch, sobald wir mit dem Herzen da dran sind, sind wir halt emotional, ne? Und wenn du dann halt gerade eine Niederlage hast, dann ist es halt scheiße. Aber wenn du eigentlich mal einen Schritt zurückgehst und ordentlich betrachtest, für mich alles entspannt. Und solange ich nichts mit unten zu tun habe und früher montags hätte Fußball gucken müssen, dementsprechend bin ich da ganz entspannt.
Ich glaube auch, dass dieses Spiel am Wochenende schon auch ein Auslöser ist, denn diese Energie, die du auch schon beschrieben hast, das Feuer und dass sie sich alle unterstützen und so, das hast du da krass gesehen. Und das ist etwas, was sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Die Grabenkämpfe innerhalb des Teams, auch mit dem Kostic, der einfach quasi dann auf mal beleidigt gestellt hat, das ist alles jetzt schon so 6, 7, 8 Spieltage her. Auf einmal ist er jetzt wieder der Go-To-Guy. Das sind sehr entscheidende Faktoren und damit ist Frankfurt auch verdient auf dem Weg dahin, wo es hingeht, inklusive den theoretischen Möglichkeiten bei der Chaos-Liga gerade. Es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend.
So. Also ich glaube grundsätzlich auch, dass wenn du gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, das ist auch keine Laufkundschaft, ne, 2-0 zurückliegst, aber auch nur für 28 Sekunden, bis schon der 2-1 fällt und du am Ende 5-2 gewinnst, ist das ein Zeichen, ob es in der Mannschaft funktioniert und ein klares Zeichen dafür, dass es funktioniert, ne, und dass das ein gutes Gefüge ist. Ich glaube, dass du grundsätzlich so ein bisschen eine grundlegende, übergeordnete Problematik halt im Profifußball skizziert hast, ne? Erwartungshaltung versus, was passiert gerade wirklich auf dem Platz, Zeit, Sachen zu entwickeln. Die Frage auch, wie viel Zeit ist denn angemessen, um Sachen zu entwickeln und so. Und ich glaube, da muss dann am Ende jeder Fan einer Mannschaft mit sich selbst ausmachen, wann er sagt, okay, so nach meiner Einschätzung, ich halte jetzt hier noch bis, weiß nicht, Winterpause oder bis in den März hinein die Füße still und wird aber auch sicherlich Fans geben, weil dieses nach 2 Spielen meckern, das ist halt auch fairerweise nicht nur ein Medienthema, sondern das wird halt auch aus den Umfeldern immer so ein bisschen getriggert. Ich als Schalker kann da Lieder von singen, wobei das bei uns sicherlich auch nochmal eine spezielle Nummer ist, aber ja, ich hätte ehrlich gesagt auch jetzt von einem Frankfurter ein anderes Zwischenfeedback erwartet, aber gut, ich glaube, dass du das grundsätzlich ganz, wie wir gesagt haben, nüchtern einordnest, ne?
So. Ja, und das auch wieder das mit diesem mit der Außendarstellung, mit dem Bild, was halt gezeigt wird, ne? Wir haben nur 5 Spiele verloren. In 22 Spielen haben wir nur 5 Spiele verloren. Wir haben zwar 9 Unentschieden gespielt, aber auch da positiv gesehen, es ist schwer, uns zu schlagen. Ne? Du hast 7-mal nur mehr als ein Gegentor kassiert, was eigentlich für die Abwehr spricht. Natürlich hatten die am Anfang ihre Wackler, aber jetzt langsam hast du auch da ein Konstrukt. Und ja, wie gesagt, vorne war das dann am Anfang, wo es gehakt hat. Und da spielen sie sich jetzt ein. Also ich wüsste jetzt keine krasse Baustellen. Wenn natürlich jetzt Verletzungspech, aber auch da. Mannschaft ist super gepflegt, wie wir eben gesagt haben, Laufleistung und so. Stimmt, wir sind gestern sind wir fünf oder sieben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Kilometer mehr als Leverkusen gelaufen. Und das Spiel gestern, auch natürlich kann man sich dann rausspielen, aber es gestern war einfach verdient. Ne? Das war einfach von vorne bis hinten verdient. Das war, keine Ahnung, in Fürth gewinnen wir durch Glück und bla bla bla. Da kannst du sagen, okay, ne, passiert, gut gekämpft. Aber gestern, das war einfach spielerisch auch geil. Das war jetzt nicht, wo du sagst, okay, du machst da, hast einmal Glück gehabt. Nee, da waren auch andere Aktionen vorher noch drin. Also jetzt überspitzt gesagt, da kannst du noch zwei, drei Tore mehr schießen, ne?
Was glaubst also du, halt wo läuft die Eintracht am Ende der Saison raus?
Ja, da kommt halt, also da liegt nicht in unserer Hand, sag ich mal so, ne? Also
Nee, leider liegt das nicht, aber was glaubst du, wo die rausläuft?
Nein, ich meine nicht in meiner Hand, sondern in der Frankfurter Hand, weil ich glaube halt oben, da ist schon halt, ne, Leipzig wird noch wieder in Tritt kommen. Du hast Dortmund, die werden nicht so viele Punkte lassen, dass wir da rankommen. Freiburg spielt das gut. Ne, Hoffenheim macht das nicht verkehrt. Also die müssen halt federn lassen, aber ansonsten, ehrlich gesagt, und da sind wir wieder bei dem Thema von den Auslosungen heute, wenn ich die Europa Conference League sehe, sind ein paar geile Stadien dabei, sage ich mal so. Ne? Also wenn Corona wieder zulässt, dann würde ich die nehmen. Ansonsten Euro League ist auch immer geil. Also okay. Irgendwo, wo du gut hinkommst.
ja, es bleibt und wird spannend sein. Ich habe auch das Gefühl, dass Frankfurt das ganz gut machen wird dieses Jahr. Ich war zwischendurch ein bisschen besorgt da um den Verein und um die Mannschaft.
Ja, ich habe das gehört, ihr Hassprediger.
Ja, genau.
Immer nur er.
Ja, ach, damit lebe ich. Mit diesem ganzen Palaver da immer von dem Typen da aus Gelsenkirchen. Dieser Podcast lebt ja normalerweise auch davon, dass wir eine deutsche Sprache haben und uns hier auch gerne mal tachelesmäßig erzählen können, was Phase ist. Jetzt hatten wir letzte Woche einen Gast, der Bundesliga-Schiedsrichter ist. Patrick Ettrich, den ich kennengelernt habe über zwei verschiedene Ecken und hat die mal gefragt, ob er Bock hat, bei uns dabei zu sein. Hat ja gesagt, wo ich mich sehr darüber gefreut habe und war da so Teil unserer Veranstaltung. Darauf haben wir Feedback bekommen, Peter. Und ich würde sagen, lies das erstmal im Ganzen vor, weil dann kann ich nämlich noch zwei Sätze mehr dazu sagen.
Das kriegen wir doch hin. Genau, Patrick Ettrich war zuletzt zu Gast, davor ein Peter Hyballa und der Kontrast war natürlich stark. Da haben wir von Nico mit C lange Rückmeldung bekommen, ein Buch, wer es selber nennt, von dem wir schon öfter gehört. Fangen wir mal an. Ich höre alle Folgen eures Podcasts, dass ihr jetzt aktiv Gäste aus dem Fußballgeschäft einladet, finde ich echt cool und interessant. Aber in Caps, zumindest in der heutigen Folge war mir das insgesamt viel zu unkritisch. Mir ist klar, dass ihr eure Gäste nicht bloßstellen wollt und könnt. Doch gerade ein Gast wie Ettrich, der schon mehr als eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat, die Spiele maßgeblich entschieden haben, in Klammern gerade die Schalker unter euch sollten wissen, wovon ich spreche, auch wenn Pillow sich spontan nicht daran erinnern kann, sollte man fragen dürfen, wie manche eklatanten Fehler trotz 15 Wiederholungen zu erklären sind. Mangelnde Leistungsfähigkeit, fehlt der Profischiri in Deutschland, sind die Schulungen nicht ausreichend. Es ist für den Fan und auch für die Spieler nicht mehr zu begreifen. Das wurde mir viel zu wenig von euch thematisiert. Auch beim Thema Bayern gegen den BVB lasst ihr ihn meiner Meinung nach viel zu sehr den Ausredenweg des DFB mitmarschieren. Ettrich sagt euch gegenüber, dass der DFB sich direkt am nächsten Tag ausführlich zu den Elfmeterszenen erklärt. Ja, das stimmt erstmal, allerdings doch komplett anders als der Schiri nach dem Spiel. Wie kann das sein? Und wo ich schon beim Thema DFB und seinen Schiris bin, leider habt ihr euch verpasst zu fragen, warum sich in den meisten Fällen überhaupt der DFB zu Fehlern äußern muss und sich nicht der Schiri seinen Fehlern stellt. Der Verein erklärt sich schließlich auch nicht zu den Fehlern seiner Spieler. Schauen wir nochmal zurück zum Spiel wieder gegen Schalke. Werder gegen Schalke. Wie kann es sein, dass dieser Skandal-Elfmeter einfach weggeschwiegen wird? Es ist doch selbst dem objektivsten Zuschauer nicht erklärbar gewesen, wie vier Schiedsrichter eine korrekte Entscheidung nach Videostudium in so einen Fehler umentscheiden können.
Ich habe keine Ahnung, wovon er redet.
Und es war ja nicht nur die Szene, die in letzter Zeit für viele Fragezeichen gesorgt hat. Ich finde, ihr habt eine Chance verpasst, kritische Themen anzusprechen, die von Herrn Ittrich ja vielleicht auch nachvollziehbar erklärt worden wären. Auf den Mund gefallen ist der Mann ja offensichtlich nicht. Ansonsten mach weiter so, ihr seid eine coole Konstellation und sorry für so ein Buch von Text. Alles gut, Nico, freuen wir uns doch. Ja, soll ich da mal kurz anfangen als Gäste, Verantwortlicher hier an der Stelle?
Du gerne.
Mach ich gerne. Das läuft ja ungefähr so ab, wir laden unsere Gäste ein. Und davor gibt es manchmal eine längere oder kürzere Kontaktaufnahme. In dem Fall war das eben auch schon so, dass der Patrick meinte am Telefon, solange ich aktiver Schiri bin, und das hat ja auch in der Folge so mitgeschwungen, und in wöchentlichen, täglichen Kontakt mit aktiven Spielern, Vereinen, wie auch immer bin, nehme ich einfach eine andere Rolle in dieser Welt ein und kann bestimmte Sachen eben nicht sagen, weil ich mir damit einfach nicht neutral verhalte. Hat er von vornherein so gesagt.
Genau. Und das führt dann dazu, dass er zu bestimmten Punkten schlichtweg einfach nichts gesagt hat und wir vorher wussten, dass wir auch zu bestimmten Punkten gar nicht kommen können, weil wir sonst ins Leere laufen. Und damit ist natürlich so ein bisschen die kleine, vielleicht erste romantische Vorstellung, die natürlich auch um Billard mit gefüllten Magazinen hatte, um so die eine oder andere Diskussion mal anzuführen, direkt so ein bisschen der Zahn gezogen. Und dem muss man natürlich dann auch so ein kleines bisschen gerecht werden, was ein bisschen schade war. Ich finde aber trotzdem hat er insgesamt einen, und das war uns dann am Ende wichtig, sehr guten Einblick in seine Welt gegeben. Und einfach ein Porträt auch von sich hinterlassen. Und das war mir dann am Ende am wichtigsten.
Also ich glaube halt Folgendes. Ja, ich hatte im Vorfeld, als wir dann gesagt haben, ja, der wird sich aber, wie war der Otto, nicht zur aktuellen Schiedsrichterentscheidung äußern. Haken hinter, kann ich nachvollziehen, was soll er da auch, weißt du? Also, ne, wo soll das auch hinführen? B, auch nicht zu Verein. Das habe ich, als ich das erste Mal gehört habe, falsch interpretiert, weil ich gesagt habe, okay, warte mal, also wenn wir jetzt nicht mehr über Schiedsrichterentscheidungen mit dem Schiedsrichter sprechen und nicht über Vereine, worüber reden wir denn dann? Da bleibt dem Fußball nicht mehr viel übrig. Ne? So, das Vereine hatte ich aber falsch interpretiert. Natürlich haben wir auch über Vereine und über Situationen gesprochen. Gemeint waren hier so Aussagen wie, was weiß ich, der Watzke ist eine Blindpese, der weiß nicht von der so, ne? Oder die Dortmunder, das sind Krawallgebüsse. Oder die Schalker. Die Schalker sind die größten Assoziationen. So, ne? Natürlich hat er das damit gemeint und das ist auch noch vollkommen okay. Das einmal vorab gesagt, warum ich da am Anfang, kurz vor der Folge, noch mal ein bisschen für Furore gesorgt hatte, ja, um einen kleinen Insight zu geben. darüber hinaus, völlig losgelöst davon, was der jetzt im Vorfeld uns gesagt hat, darüber möchte er sprechen, darüber möchte er nicht sprechen, möchte ich ganz ehrlich nie, wie soll ich jetzt am besten formulieren, ich möchte nie Ecki Häuser sein. Ne? Ich bin einer, der in so einem Rahmen ungern den Finger in eine Wunde legt, weil wozu soll das denn führen? Jetzt können wir sicherlich hingehen, jetzt kann ich hingehen und sagen, hör mal hier, Patrick Ittrich, so, vor 2 Wochen, Bremen, was pfeift er sich denn da für einen Scheiß zusammen? Wozu soll das führen? Wozu soll das führen, dass er dann sagt, ja okay, der ist voll die Blindpese, der sollte nie wieder ein Bundesligaspiel pfeifen, so, das ist halt das eine Ding, so, ich glaube nicht, dass das eine zielführende Konversation ist. Darüber hinaus glaube ich, dass wir hier im Podcast immer sehr gut daran getan haben, so ein bisschen die neutrale Schweiz zu sein, ne? So, und wir haben an einer Stelle, da muss man ganz fairerweise dazu sagen, an einer Stelle, wo er mir auch ein und da, ich glaube, hat man auch an der Stelle gemerkt, dass er und ich da anderer Meinung waren, was auch vollkommen okay ist, als dann so Worte wie Informationspflicht durch den Raum geflogen sind im Zusammenhang mit Fußballregeln, so habe ich einmal ganz kurz große Ohren gekriegt, weil in erster Linie bin ich Fan, ich habe gar keine Pflicht, außer meinen Verein zu supporten, so, auch wenn er das in erster Linie auf die Vereine bezogen hat und die ja auch dann immer so tun, als wenn sie die Regeln nicht kennen würden, haben wir doch, glaube ich, innerhalb der Folge schon ganz gut festgestellt, dass zugegeben nur mit dem Beispiel Handspiel, so, da haben wir jetzt so Abseitsgeschichten und sowas, ne? Wobei Abseits ja mittlerweile eigentlich ganz gut funktioniert, bin ich der Meinung, aber Handspiel ist ja ganz gerne mal so der Aufreger, haben wir doch schon festgehalten, dass wenn wir keine Diskussion mehr über Handspiele oder Entscheidungen, die um Handspiele sich drehen wollen, gibt es nur 2 Möglichkeiten, alles ist Hand oder nichts ist Hand. Weil egal wie du die Regel zwischen alles und nichts drehst, hast du am Ende aufgrund des Schiedsrichters, der gerade auf dem Platz steht, und da sind Menschen nun mal anders so und haben andere Spielphilosophien, und das finde ich okay, wirst du immer Unterschiede in der Auslegung haben und immer Interpretationsspielraum haben. Und da, wo dieser Spielraum herrscht, wird der eine eher so entscheiden und der andere eher so. Das muss man den Schiedsrichtern dann auch zugestehen, dass das so ist. Allerdings, und auch das habe ich in der Folge, meine ich, gesagt, muss man den Fans und den Vereinen und den Spielern dann auch zugestehen, dass sie im Zweifelsfall sagen werden, aber letzte Woche war bei Verein XY dieselbe Situation, da gab es keinen Elfmeter, jetzt gibt es einen Elfmeter. Verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. So, aber da sehe ich den Grundkern des Problems gar nicht in den Schiedsrichtern an sich und auch nicht in den Spielern und dem Verein, sondern an der Situation, dass es da Grau gibt. Und überall, wo Grau gibt, werden Menschen andere Meinungen haben. Und ich glaube, das haben wir schon ganz gut in der Folge erörtert. Und da dann jetzt aber noch großartig rumzubauen, warum hast du dagegen, ich weiß wirklich bis heute nicht, was er da gegen Schalke, wo er auch selber sagt, das waren nicht seine glanzvollsten Auftritte, da jetzt nochmal groß weiterzubohren oder so, weiß nicht, zu welchem Ziel das führen sollte. So, da würde ich tatsächlich von absehen, zumal Schalke in den letzten 10 Jahren so oft benachteiligt wurde. Also da müssen wir noch ein paar andere Schiris einladen, um das alles aufzuarbeiten. Glaube ich, dass wir da eigentlich aus der Nummer schon ganz gut rausgegangen sind und das an einer Stelle auch festgehalten haben. Und alles darüber hinaus ist dieser Podcast dann halt die Schweiz. Und da kann dann auch der Schiedsrichter mal seine Sachen so darstellen, wie er die Welt sieht, unabhängig davon, ob ich die Meinung teile oder nicht.
Punkt.
Wow. Wow. Wow, Punkt. Digga. Man merkt, ich bin im Flow. Die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten rund um EECC, ja, das neue EU-weite Verbraucherschutzgesetz im Rahmen von Fernabsatzgeschäften, die Diskussion dahingehend haben mich wieder auf ein verbales, kommunikatives Niveau gebracht, was ich eventuell unter Umständen in meiner Rapperzeit von 2016 bis 2018 ein wenig vernachlässigt hatte, meine Damen und Herren.
Es geht ja in dem Fall dann auf jeden Fall aber darum, dass wir an dieser Stelle dann auch diese Dinge abbilden, die da draußen passieren und versuchen mit den Gästen es so gut wie möglich zu machen. Manche reden mehr darüber, manche reden weniger darüber. Das akzeptieren wir. Wir freuen uns trotzdem darüber, wenn wir auch so immer wieder diese Einblicke bekommen. Für den Investigativjournalismus ist Peter Pillus persönlicher Lieblingsreporter Ecki Häuser verantwortlich. Der stellt die Fragen. Und ich, bin nachträglich glücklich mit dem Elfer bei Werder. Also insofern.
Ja, natürlich.
Da gibt's nichts zu diskutieren.
Kann man auch halten.
So, und wenn wir jetzt von allem, was ich gerade gesprochen habe, das sind solche Klopper wie da in der 94. Minute in Bremen natürlich ausgenommen. Das ist dann kollektives menschliches Versagen. Ich finde da keinen anderen Ausdruck für. Das ist aber auch dasselbe menschliche kollektive Versagen, wie wenn der Stürmer vorm leeren Tor schießt und 5-mal hintereinander das Tor nicht trifft, ne? So, nur das hat eine andere Auswirkung, als wenn der Schiedsrichter oder 3 Schiedsrichter einmal kollektiv versagen. Ja, so, das muss man an der Stelle auch mal festhalten. So, da machen Menschen dann halt einfach Fehler und da haben sie dann auch einen für die Fresse drauf verdient. Ist okay. Ist okay, da hängt viel dran. Wenn am Ende 2 Punkte bei Schalke für einen Aufstieg fehlen, dann lachen wir
zusammen noch die Saison länger als
weiter. Ja, dann lachet auch nicht an der einen Entscheidung, aber da muss er sich gefallen lassen, dass das Ding nochmal hochgehalten wird. Ne? Von daher, aber gut, lass uns das Thema zumachen. Ich glaube, da ist genug drüber jetzt gesagt. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Feedback und auch für die konstruktive Kritik. Macht damit ruhig weiter. Ne? So, jetzt in dem Fall haben wir eine etwas andere Meinung zum Thema. Das soll aber nicht heißen, dass das immer so ist. Von daher, Verbesserungsvorschläge, immer her damit.
Ja, und ehrlicherweise, das direkte Feedback Nico namens Vetter ist, natürlich hätte ich gerne hier auch ein bisschen mehr nachgehauen oder nachgehakt und mal richtig Tacheles von der anderen Seite gehört. Aber
Ich nicht. Ich bin nicht Typ für, ich bin keine Kiosk.
Das war ein bisschen an der einen Stelle die Grenze klar gesetzt und dann bin ich auch respektvoll genug dem gegenüber. Es gibt aber natürlich noch den einen oder anderen, nicht nur die Schiedsrichter sind die Bad Boys, sondern auch Fußballer in der Vergangenheit, die Bad Boys waren. Und davon handelt das Fundstück der Woche, das ich diese Woche mitgebracht habe. Normalerweise sucht Peter das ja mal aus, aber ich habe gesagt, nö, das mache ich diese Woche. Denn ich habe in Paris jemanden getroffen. Ich war in Paris, bei PSG gegen Monaco, hab das geguckt, auf Einladung der Ligue 1 und von DAZN und hab einen schönen Tag gehabt und auf einmal kriege ich einen Anruf und dann ruft mich Enes Benatira an und sagt, ey, ich bin in der Stadt, ihr habt eine Doku gemacht, hast du mal Bock, dass wir uns drüber unterhalten können? Habe ich gemacht, habe ich mit ihm getroffen und hab mir so ein bisschen die Geschichte erzählen lassen und deshalb wollte ich sie als Fundstück der Woche euch alle mal ins Herz legen, denn kennt ihr die Bad Boys, diese Bad Boy-Geschichte, diese goldene Generation von Hertha BSC Berlin, ist die euch noch ein Begriff?
Ja.
Gut. Dir ja, Ali vielleicht auch?
Ja, vom Hörensagen. Selbst erlebt habe ich es nicht.
Nee, dann erzähle ich euch nämlich ein kleines bisschen dazu. Es war die Generation um Kevin Prinz Boateng, Enes Benatira, Askan Dejaga, Jerome Boateng, der gehört natürlich auch mit dazu. Und da geht es nicht um einen Jahrgang, sondern um so eine ganze Epoche an Spielern. Genau wie Shinedu Ede und zum Beispiel Patrick Ede?
Edu. Ede?
Ede.
Shinedu Edu, oder?
Shinedu Ede.
Okay, sorry.
Ich bin da mal Idee. Aber zum Beispiel der auf jeden Fall und ich bringe ihn immer durcheinander, Patrick Ebert, genau. Ja. Die alle in den Käfigen von Berlin Fußball gelernt haben und groß geworden sind und ist, und das ist das Besondere daran, in einer Generation, wo noch ein paar andere dazugehören, alle Profifußballer geworden sind. Und das ist das Besondere daran. Denn ihr kennt diese Geschichten von, der eine ist Profi geworden und die anderen 50 haben es nicht geschafft, in welcher Konstellation auch immer. Hier hat es eine ganze Generation oder eine ganze Crew ist quasi gemeinsam geschafft. Darüber gibt es diese Doku, die gibt es bei DAZN, die könnt ihr euch angucken. Ist der erste Teil, also die sind die ersten drei Teile von einer längere werdenden Doku. Und ich finde es deshalb so spannend, weil sie ein anderes Bild vom, also nochmal eine andere Welt des Fußballs zeigen, vor allem aus einer Zeit, wo solche Jungs wirklich die Bad Boys waren, wenn man auf heute guckt und wir dann auch, wir sind nun mal auch ein Hip-Hop-Thema hier, weil wir beide halt aus der Hip-Hop-Welt kommen, wir drei, für uns wahrscheinlich fast absurd ist, dass das damals schwierige Typen waren, wenn man sich überlegt, mit wem man in unserer Hip-Hop-Szene zu tun hat. Aber genau, ja, genau. Aber genau das wird alles dokumentiert. Ich habe auch noch ein Interview mit ihm gemacht, das wird ihr bei Backspin sehen können. Ich möchte aber vor allen Dingen auch dir, Pillow, ich glaube, du hast nämlich noch nicht gesehen, ans Herz legen, dass ihr das mal mit anguckt. Peter, du bitte auch. Ihr da draußen auch. Und dann werden wir in den nächsten Wochen mal drüber sprechen, weil ich wirklich mal eure Meinung dazu hören möchte. Und natürlich bin ich mit DAZN verbunden und wir arbeiten da zusammen. Aber ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich das hier nicht als Werbeblock meine, sondern dass ich es wirklich vom ganzen Herzen meine, dass wir uns das mal angucken sollen, weil da steckt so viel mehr drin, worüber ich mit euch mal reden möchte, als nur irgendwie ein paar Jungs feiern, dass sie früher die Bad Boys von Berlin gewesen sind.
Ich kann es übrigens auch empfehlen.
Also, hast du schon gesehen?
Hast du schon gesehen?
Hast du mir eben reingezogen. Ist ziemlich cool. Gerade, wie du schon sagst, mit Hip-Hop im Hintergrund, ne, wenn du dann halt auch weißt, wenn dann Rau, wie heißt der Schauspieler nochmal?
Frederik Lau.
Frederik Lau, genau, so rum, da auftaucht, weil der auch damit da zu tun hatte. Und dann weißt du halt, dass Kira Ramadan auch, ne, Jack Orson, das schließen sich ja so die Kreise auch dann wieder zum Rap, weißt du, und alle da zusammengehangen haben, schon geil.
Kira Ramadan, den holen wir im Podcast, Nico. Gut, dass du
mach das.
Ich hole Kira. Kira ist so eine geile Atze, den habe ich 2016 im Rahmen der Tour, die wir mit Echo gemacht haben, kennengelernt. Kira ist so eine Paradeatze, so ein guter Typ, den müssen wir im Podcast holen.
Ja,
der hat diese türkischen Weisheiten, aber der spricht die Deutsch aus und das wird lustig. Geil, ich hol den.
Ja, mach mal gerne. Ich hab den im Zuge von 4 Blocks kennengelernt, weil ich für die zweite und dritte Staffel immer so Social Media Formate produziert habe. Und da, es war lustig, die kleine Randnotiz erzähle ich noch in diesem Zusammenhang, die werde ich dann sicherlich mal wiederholen. Original, die Produktion war immer recht groß und so. Jeder hatte Angst vor Kida.
Ja, ich weiß.
Aber wirklich alle, überall. Auch mit, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen und so. Und ich komme dann dahin. Sehe ihn und wie ich das immer mache, weil wir gleich zusammenarbeiten, begrüße ihn, sag Moin und sowas alles und bin dann auch natürlich so sagen wir so, wie ich halt bin nach all den Jahren und alle danach so, Nico, kannst du jetzt bitte immer mit Kida reden, wenn wir irgendwas wollen? Du bist der Einzige, bei dem er zuhört. Und das hat 10 Minuten gedauert, dann wollte er mit mir Fußballquiz machen, weil er mich nämlich sofort getestet hat, sofort 2-3 Fragen gestellt hat und meinte irgendwas von wegen, wer war denn, hat dann und dann die Tore geschossen. Ich habe geantwortet und dann meinte er, okay, wir sprechen auf einem Niveau. Und in diesem Sinne ist er auch auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ich würde jetzt sagen, Peter, frag ihn an, aber Peter wird dich durchdrängen, also Pillow, du musst das
reden. Ja, ich kümmere mich drum. Und ja, ich kann das bestätigen, ich habe ihn dann auch mal nach der Tour irgendwann an einem Set getroffen von Echos Serie, von Echo und Ferris, diese Blockbuster-Geschichte.
Blockbuster, genau.
Und ich kann das und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich kann bestätigen, dass sich alle am Set, außer jetzt die Schauspieler selbst, vor Kida komplett in die Hose scheißen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist einer der herzlichsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Keine Ahnung, aber die scheißen sich allesamt in die Hose vor dem.
Ja, genau. Naja, großartiger Typ, finde ich auch. Müssen wir unbedingt hier im Podcast haben. Das Schöne ist, wir werden nicht aufhören mit dem Bums hier. Wir haben 50 Folgen geschafft. Leute, seid immer sicher, wir werden auch noch 50 weitere machen und wer weiß, was danach noch kommt. Und vielleicht laden wir dann auch nochmal wieder an irgendeiner Stelle Leute an, die uns dabei zuhören, was wir für einen Quatsch hier machen. Heute waren es Ali und Kim und ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß an der Runde hier.
Auf jeden Fall, war super, hat Spaß gemacht. Ich habe immer Zeit, also wenn du ruf zurück.
Ja. Ali, bei dir auch?
Immer gerne, ja. Hat sehr Spaß gemacht. Viel Expertise hier im Raum, im Zoom-Raum jetzt noch gerade noch, aber an und für sich sehr viel Expertise hier zusammengekommen und da macht das Spaß zu reden.
Sehr gut, guck mal, damit haben wir das Siegel, dass wir nicht nur ein Quatschverein sind, sondern ab und zu auch mal Ahnung haben, von dem wir reden. Und wenn wir die nicht haben, ja, sorgen wir dafür, dass Peter sie hat, denn der passt auf uns auf.
Was ist mit eurer Wette?
Ich krieg noch meinen, du meinst die Wette, wo ich noch meinen...
mit den Trainern.
Ja, genau.
Ja. Da hatten wir doch...
Dann haben wir unter uns gesprochen, als wir in Bremen waren.
Rückspieldingens, ne? Ja, ja, ja.
Was wollen wir, welches wollen wir nochmal machen?
Ja, das, wo wahrscheinlich dann um Aufstieg geht, ne? Pauli auf Schalke, vorletztes Spiel.
Ja, genau, Schalke, Pauli. Ja, genau. Da.
Und mit deinem, nee, aber ohne dein Pauli-Homie, ne?
Doch, mit deinem Pauli-Homie.
Nee, da meine ich, nee. Der hau ich den kurz und klein, wenn ich mein Ding ganz. Der ist mir schon, der spielt Schalke gegen Bremen. Ja, Schalke gegen Bremen. Und er mit seinem St. Pauli hat er gar keine Aktien drin. Und da ist er mir schon auf die Nüsse gegangen mit seiner. Da stand ich mal irgendwo in Afrika in einer Tour und da hat voll geregnet und da war die Stimmung richtig scheiße. Und dann hat mein Sohn angefangen, ein Leben lang keine Schale in der Hand zu singen. Und da war die Stimmung wieder gut. Da wollte ich ihn erst mit dem Kopf im Klo stecken und abziehen, um ehrlich zu sein. Das habe ich nicht gemacht, weil er dein Homie war. So. Ja, der ist raus. Du sehr gerne, aber der ist raus.
Okay, aber ich darf jemanden mitnehmen, ne? Und ich habe freie Auswahl.
Das schauen wir mal dann, was der Ticketkontingent und du hast hier freie Auswahl am Arsch. Und der muss vorher sich bei mir bewerben, hat ein schönes Bewerbungsgespräch. Du und ich, mein Lieber, du und ich.
Ja, so. Okay, machen wir mal.
Nur die OGs.
Ja, nur die OGs. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Wird auch passieren. Wir werden uns Schalke gegen Pauli angucken. Und ich komme auch im Pauli-Trikot, versprochen.
Du bist so ein Hassprediger, ne? Wahnsinn. Pass mal lieber auf, dass ich... Ah, nee, kann ich ja gar nicht. Schon gut. Ich wollte gerade sagen, pass mal lieber auf, dass ich am Samstag nicht im Hamburg-Trikot da auftauche. Aber das ist ja die Spieler gegen Schalke. Die Spieler gar nicht gegen Bremen. Ja,
genau. Warten wir mal ab. Leute, wir haben 50 Folgen hinter uns. Wir haben uns alles Mögliche dabei einfallen lassen. Haben es in verschiedensten Versionen gemacht. Wir haben Gäste gehabt. Wir haben es unter uns gemacht. Würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht auch mal Feedback darauf gebt. Das können wir nach 50 machen. Das ist so ein bisschen wie Feedback-Gespräch. Ihr seid draußen, seid jetzt quasi, denn Feedback ist ein Geschenk. Diejenigen, die uns sagen können, was ihr cool fandet, was ihr nicht so cool fandet, schickt mal einfach Peter bitte auch einfach mal, welche eure Lieblingsfolgen gewesen sind, was die besten Gäste gewesen sind, damit wir ein Gefühl dafür haben, was ihr an diesem Format mögt. Sagt uns, was ihr cool findet, sagt uns, was ihr nicht gut findet. Wenn ihr irgendeine Scheiße erzählt von Nico, soll nicht so ein Hassprediger sein. Ist mir scheißegal. Genau. Aber ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr auch die nächsten 50 Folgen bei uns an der Seite seid. Denn wir werden weitermachen. Und wir werden nächste Woche, wie gesagt, noch eine machen. Dann machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir nach dem Spieltag am 10.
Eine Woche frei gönnen wir uns.
Wir werden zwei Wochen machen. Wir werden okay. Am 10. Januar werden wir dann wieder da sein. Nächste Woche noch eine, das werde ich dann nochmal erzählen.
Trainingsfrei.
Ja. Aber wir kriegen das alles hin und ich habe auch sehr viel Bock drauf. Und Pillow, danke für die 50. Auf die nächsten 50.
War mir eine Ehre, danke gleichfalls.
Ich bin übrigens bei 30 jetzt. Und ja. Vor dem Mikro wahrscheinlich so 12.
Bist du echt? Du bist schon 30 Folgen dabei?
Ja, ist krank. Aber also ihr habt angefangen im November 19, aber einmal im Monat. Dann eben alle zwei Wochen und ich bin angefangen, ich glaube Nico hat mich ins Boot geholt, Januar diesen Jahres.
Nein,
und das war Folge 19 mit dem guten Daniel Boschmann seinerzeit.
Ja, das war auch eine gute Folge, der war cool, ne? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe vorher gedacht, oh, jetzt hier der Frühstücksfernsehmoderator oder was, ob das mal gut geht, aber der war richtig cool. Du warst echt November 19 schon mit dabei, Peter?
Nein, ich habe November 19 angefangen. Ich habe angefangen.
Ach so, Januar, okay. Und von Januar diesen Jahr sind 30. Respekt, Thomas, Respekt.
Das war Folge 19 mein erst, ja.
Immer weiter, Leute. Die Weihnachtsgrüße gibt's nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss, das war Videos auf dem Platz.
Ciao.
Ciao.